del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Rettig und ich begrüße euch da draußen recht herzlich wieder zu unserer Sendung Radio Depressione. Und ja, ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Studiogast, den Jan-Peter Teichmann. Hallo Jan-Peter.
Hallo Thomas.
Ja, wie wir uns beide kennengelernt haben, das erzählen wir euch gleich. Spannende Geschichte. Ich bin ja letzte Woche 55 geworden. Schönes Alter übrigens, war nicht immer so.
Gratulation nochmal.
Ja, ja, danke schön. Und hatte mir so einen Traum erfüllt, nach La Gomera zu fliegen und zum Festival Panorama, ja, ein paar Tage zu tanzen und einfach bei mir zu sein, mit mir zu sein. Und wie es der Teufel auch so wollte, hat auch die Technik mitgespielt, hat alles versagt. Ich hatte kein Handy zur Verfügung, nichts, gar nichts. Ja, und konnte mich dann endlich mal so schön auf mich einlassen und ja, auch mich mit Menschen intensiver und detaillierter zu unterhalten. Ja, und irgendwann saß der Jan-Peter da und der Sebastian und wir haben so über Gott und die Welt gesprochen bei geiler Technomusik und ja, kühlem Felswasser. Ja.
Ja, war schon sehr entspannt.
War entspannt, ne? War schön. Ja. Schönes Festival. Tanzen ist ja auch so wichtig. Ja, also
Bewegung,
das
Rhythmus.
Bewegung, Rhythmus. Mhm. Ja. Tolle Menschen, lächeln. Das ist, ist schön, wenn man so rauskommt. Es ist zwar sehr mühselig, dort aufs Panoramagelände zu kommen, aber ich kann jedem nur sagen, es ist es wert.
Das Festival macht ja auch so, was das Wort sagt, Panorama. Ne?
Ja.
In fast 250 Grad Horizont um sich herum.
Ja.
Und dieser einsame Baum, ne, in dem noch eine Menge Leben steckt. Ich glaube, der Stammdurchmesser ist mindestens 1,5 Meter oder so. Ne?
Ja.
Und ganz einsam auf dieser Felsklippe da oben. Wir schauen ja gerade drauf.
Ja, von unten, ja.
Wir schauen wohnt der Gastgeber Chris. Und ja, jedes Jahr wieder immer ein guter Anlaufpunkt, um die Seele baumeln zu lassen.
Ja, wie gesagt, mir ist aufgefallen, es ist sehr mühselig, ja. Und aber ich glaube, wer einmal den Sprung geschafft hat dorthin, der kommt immer wieder, weil es ist wirklich einfach faszinierend. Scheint die Sonne. Diesmal war das Wetter zwar nicht ganz so schön, aber die Sonne schien auch und dann ist Vollmond und dann dieser Sternenhimmel. Und dann diese 250 Grad Blickwinkel, das kannst du, glaube ich, gar nicht alles so erfassen, ne? Wenn du da so sitzt und Richtung Atlantik guckst. Das, ich weiß nicht, das ist so, also wirklich ein wirkliches Panorama. Das geht ja so ein Stück weit auch noch hinter ein, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, natürlich. Ne? Also da hast du den riesigen Fels und auch den heiligen Fels hier, den Fortaleza auf Gomera. Ne?
Mhm.
Der ist ja berühmt dafür, dass man sich dem Willen nicht beugen möchte. Und ja, wer da hochgekommen ist, der hat schon eine gewisse Art von Willen, muss auch einen mitbringen. Ist halt so eine aride, karge Landschaft und fordert auch ein bisschen was vom Körper ab.
Ja.
Also ich verliere bestimmt 5 Kilo mindestens, wenn ich da 3-4 Tage, Nächte mich dem Ritual hingebe. Und ja, aber Set und Setting an der Stelle perfekt, um vielleicht auch von seinen trüben und traurigen Gedanken im Leben,
ja,
wegzukommen.
Ja.
Weil, von da oben sehen die Wellen auf dem Atlantik halt ziemlich klein aus. Die Flut ist auch nicht groß wahrnehmbar. Sind nur so Schlieren auf so einem silbernen Ozean, gerade in der Nacht, wenn du sagst, mit dem Vollmond. Sieht das aus wie Quecksilber. Und tja, wenn das die eigenen Emotionen sind, hat man immer einen geraden Horizont mit einer leichten Krümmung drin.
Mhm.
Ja. Und das ist auch die Aussage von dem Ganzen, wenn man in die Blickrichtung steht. Dass der Horizont wieder gerade ist, egal was man dachte.
Ja. Nee, also wie gesagt, ich wollte erst 55, wollte ich erst feiern, ne, bei mir zu Hause. Ah, aber dann war das das Panorama, das ist dieses Jahr ja vorgezogen, ne? Das war ja, Ostern ist ja dieses Jahr sehr zeitig, es ist ja immer so um Ostern rum. Und letztes Jahr war es ja im April, Ende April, und dieses Jahr war es ja Ende März. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte eigentlich aufs Panorama. Und das war so ein Traum. Und ich habe mich echt gefreut. Ne? Also ich habe mich riesig gefreut, habe auch alles organisiert, dass ich da auch bis zu diesem Place hinkomme. Weil das ist ja auch nicht einfach, du kommst ja mit einem normalen Auto gar nicht bis runter. Also du musst erst einen Berg hoch und dann wieder auf der anderen Seite ein Stück weit runter. Und es war aber alles organisiert und ich habe mich echt so gefreut. Und einen Tag vorher schon angereist. Aber als der nächsten Tag, ich habe keinem gesagt, dass ich Geburtstag habe. Ne? Ich habe dann auch so gemerkt, es wurden mehr Menschen. Das war schon wieder so, ich war schon wieder so am Zurückziehen. Aber die Musik hat mich dann doch überzeugt und dies und jenes. Und dadurch, dass nicht jeder auf mich drauf zugekommen ist und mir gratuliert hat, ne, war das wieder so mein Ding. Und dann kam bei mir schon wieder so eine gewisse Distanz, Menschenangst. Und das wird ja heute unser Thema sein, das Thema Angst. Warum wir das Thema Angst gewählt haben, das erfahrt ihr gleich. Das war so ein Stück weit so diese, ich weiß nicht, kennst du das? Wenn du weißt, da sind vier Menschen, dass man da Angst hat, dorthin zu gehen unter diese Menschen, kennst du das persönlich von dir?
Nee, würde ich nicht. Sicherlich habe ich die Angst auch mal durchlebt. Ich kann die auch durchdenken. Mhm. Und wenn du schlechte Laune hast, hast du keine Lust auf Menschen. Yeah. Klar. Aber nicht eine Angst. Ich habe eine gute Freundin, mit der bin ich zum Mira Luna Festival immer gefahren. Die hatte tatsächlich diese beklemmende Menschenangst. Mhm. Also wenn es zu viel wurde, hatte die Fluchtgefühl, Panik. Und das konnte ich mir da nicht vorstellen. Ich habe das auch ein bisschen klein geredet, sage ich.
Ja, ja.
Das ist halt wirklich das starke Angstgefühl, was Adrenalin, was hochkommt. Ne? Da kommst du nicht gegen an. Und Mittel dagegen, ja, Beruhigungstechniken, Atmen, oder sich der Situation kurz entziehen und immer wieder neu stellen.
Habe ich ja gemacht.
Aber ich habe es nicht gehabt, aber ich hatte auch keine gute Phase vor dem Panorama.
Okay.
Ich hatte mich mit einer sehr guten, liebgewonnenen Freundin verkracht und hatte auch keine Lust auf diese Party da hochzugehen und hatte wirklich so null Bock. Und das Einzige, was mich da rausgeholfen hat, war lustigerweise so ein Zank mit meiner anderen Freundin.
Mhm.
Das hat mir einen Kick gegeben, da hochzugehen und die Angst zu überwinden.
Mhm.
Auch so eine Art Menschenangst, aber eher mich so einer Situation zu stellen, so einer Begegnungssituation, wie reagiere ich da drauf, wie reagiert die andere da drauf. Und insofern kann ich sagen, ja, kenne ich wohl, ne? Aber man muss sich Situation stellen. Und ich bin im Weg nicht gut vorbereitet, ich habe nur eine Decke geschnappt und meine Wechselklamotten, eine Liter Wasser und bin zu Fuß durchs Barranco hochgelaufen, das sind 5 Stunden Weg und dann gehe ich die letzten 8 Jahre eigentlich immer regelmäßig, um genau solche, um mir das vor Augen zu führen. Bist du da in tiefen Gedanken, in Wut oder Trauer, Zweifel, man geht hier einen harten, felsigen Weg da hoch, der ist auch nicht ungefährlich, da sind viele Leute mit dem Rettungshubschrauber abgeholt worden. Ich bin alleine gegangen diesmal und immer setze ich mich der Gefahr auch willentlich aus. Bist du da abwesend im Geiste, dann sagt der Weg dir das. Du merkst auf einmal, wo sind die Zeichen, wo geht's weiter. Ich muss mich neu orientieren, ich bin wieder in der totalen Realität angekommen. Da ist der blanke Fels, es hat auch noch ein bisschen geregnet, das Wetter war nicht so gut, hast du gesagt. Und das ruft einen wieder ins Zentrum zurück. Also du bist hier in Lebensgefahr, schönen guten Morgen auch. Wir wollen zur Party.
Ja,
das ist alles nicht so schlimm. Eigentlich ist es ja eine Party.
Ja, ja. Also man merkt schon, jeder hat eine unterschiedliche Strategie auch, das zu bewältigen. Ich habe dann, wie gesagt, keinem gesagt, dass ich Geburtstag habe und habe mich dann auch...
Ja, das fällt mir heute auf, muss ich sagen.
Ja. Aber das kann ich ja beeinflussen. Ja, das kann man ja... und es ging auch gar nicht darum, dass mir da 100.000 Leute gratulieren oder sowas, sondern es ging darum, dass ich tanzen kann, dass ich ein schönes Gefühl habe und hatte mein Zelt auch so positioniert, weil ich hatte mehr mit als nur eine Decke, Und habe dann mich erstmal in mein Zelt zurückgezogen und war dann erstmal kurz für mich, habe die Musik dabei gehört, habe dann mal kurz rausgeschaut, habe den schönen großen Baum gesehen, wie die ersten Menschen da schon schaukeln, da ist so eine Schaukel dran, so, das ist so Kindheitsgefühl, so, ne? Schaukeln, toll, einfach ja. So, Seele baumeln lassen. Und dann bin ich hin und dann bekomme ich jetzt auch noch demnächst das Intro zugeschickt und da habe ich dann halt einfach wirklich, als es dann losging, das war dann am Samstag, am 23. so 17, 18 Uhr und da ging das dann los, dieser Sunset, ne? Und das ist, wird nochmal so ein Replay werden, das habe ich dann genossen. Dann war ich wieder unter Menschen. Ne? Und da hat jeder so sein, und das muss, glaube ich, auch jeder selber rausfinden, wie er, wenn er den Willen hat, irgendwo hinzukommen oder hinzugehen, wie komme ich da hin?
Und wie komme ich an?
Wie ja. komme ich an?
Ja, der Moment ist sehr wichtig. Ja, begrüßt werden, andere begrüßen. Ne?
Ja.
Soll und ich jetzt jedem Hallo sagen, auch wenn ich ihn nicht kenne? Oder sage ich gar keinem Hallo und spare alle aus und gehe nur die mir bekannten, sicheren Wege, suche, muss unweigerlich die suchen, die ich kenne.
Ja, aber manchmal ist es ja auch so, wenn du erstmal da bist, ja, dann bist du da und dann kannst du ja erstmal gucken, wie es dir geht, wie du dich fühlst und kannst ja, du bist ja mehrere Tage da, dann kannst du ja irgendwann dich Schritt für Schritt öffnen, ja. Der eine macht das so, der andere geht halt, gibt es halt genug, die halt hinkommen, ne? So, aber das ist ja jedem selbst zu überlassen. Ich muss ja das nicht so machen wie du und du musst es nicht so machen wie ich und wie die anderen und jeder so, wie er sich, dass er sich wohlfühlt, finde ich, ist das Wichtigste. Oder?
Das Schöne am Panorama ist, am Ende fühlt sich jeder wohl.
Ja,
das
ja.
Das Ankommen kann ein oder zwei Tage dauern.
Ja.
Aber irgendwann haben alle vom selben Tellerchen gegessen wie bei Schneewittchen und dann sind alle sieben Zwerge ein Team oder so.
Genau. Ja, und ja, wir saßen eines Tages da zusammen, wie gesagt, mit dem Sebastian noch und haben uns irgendwie, weiß gar nicht, wie wir uns so unterhalten haben über Party, Ost-West.
Ja, so fing es an, ne? Wo kommen wir her?
Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Und
wer ist er denn?
Was kann er denn? Nein. Ja, gut. Nein, es war sehr in dieser schönen Area. Das war so sehr, sehr entspannt und dann habe ich so von meiner Stasi-Begegnung erzählt und da wurdest du auf einmal ruhig, du redest ja sehr viel.
Wenn ich darf,
ne?
Wenn gerade nichts los ist.
Und dann habe ich das erzählt, was mir damals so passiert ist und dann sagst du auf einmal so nach so einer sichtlichen Gedankenpause: Krass, da geht's, die machen ein riesen Loch auf, pflanzen dir da was ein und du hast das dein ganzes Leben an der Hacke, wenn irgendeine Situation kommt, dass dann die Angst kommt. Das war deine Aussage. Und dann glaube ich, am nächsten Tag sind wir dann gefahren, da war die Party zu Ende. Und ich habe aber die ganze Nacht drüber nachgedacht, das, was du gesagt hast. Weil man ist ja immer, man ist immer irgendwo auf der Suche, oder ich, viele andere auch. Warum ist das so? Warum, ne, wo kommt das her? Und das war jetzt so was, was ich greifen konnte, wo ich einfach noch nie so drüber nachgedacht habe. Ja, sicherlich ist es auch ein Verdrängungsprozess, weil ich war damals 14 und aber in gewissen Situationen habe ich halt einfach diese Ängste und dann diese Metapher, so dieses Loch aufmachen, etwas einpflanzen, wieder zumachen und immer wieder ploppt das auf. Und das ging mir so die ganze Nacht nicht, das habe ich den nächsten Tag auch gesagt und dann irgendwie habe ich jetzt dich die Tage angesprochen, du, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das hat bei mir irgendwie so ein Space aufgemacht wo ich sage, da muss ich jetzt nachhaken, weil ich das so noch nie wahrgenommen habe, noch nie gehört habe, von wo auch immer. Da habe ich gesagt, der ist ja auch nicht dumm, der ist ja auch sehr, sehr bewandert, habe ich festgestellt.
Das ist immer nur der erste Eindruck.
Ja, jetzt kennen wir uns schon eine Woche. Gut, wir sitzen immer noch zusammen und lachen.
Das ist auf jeden Fall
gut. Und ja, selbst wenn es so ist, ja, man kann ja nicht mit jedem klarkommen. Und manchmal ist so, ich nehme dich so, wir haben uns die letzten Tage schon noch ein paar Mal gesehen, schon sehr, sehr weltoffen war und sehr, sehr belesen, sehr bewandert in gewissen Dingen. Und wir haben uns dann auch, wie gesagt, da müssen wir uns unterhalten. Und irgendwie kam ich dann so auf die Idee, du hast jetzt da ein Problem, wenn ich da das Mikro mit anmache und du so, nö, klar, gar nicht. Und irgendwie, das ist dir glaube ich, erst später bewusst geworden, worum es da eigentlich geht.
Ja, das ist eine ernsthafte Radiosendung und zu einem ernsten Thema. Und ja, muss man ja doch ernst nehmen. Diese Metapher, dass Angst wie so ein Samen gepflanzt werden kann und dann wuchert und wächst, kennt man ja von Liebe. Ne? Also Liebe ist auch wie ein Samen, den man pflanzen kann und hegt und pflegt. Das ist die innere Einstellung, die des Einzelnen wir das hauptsächlich mit Menschen abwickelt, aber manche machen es auch mit Hunden, Katzen, Steinen, Bäumen. Jedes Objekt kann im Prinzip mit Liebe oder Angst bedacht werden, wenn man so will. Interessant, dass du diese Metapher so stark aufgefasst hast.
Ja, vielleicht war
auch, dass sie dir an der Stelle weiterhilft, dann habe ich ja wenigstens...
Ja, es war vielleicht auch gerade so der Moment, so vielleicht auch die Situation, das Gespräch, der Sebastian noch dabei, die Umgebung, im Französischen sagt man im Weinbereich das Terroir muss es sein, einen guten Wein macht das Terroir, nicht nur der Boden, sondern halt einfach auch die Zeit der Sonneneinstrahlung, das Terroir, und das scheint das Terroir dort oben wahrscheinlich gestimmt zu haben, wo ich dann einfach sagte, wow, das ist das jetzt, wir haben uns auch so unterhalten, so über Begreifen, Verstehen, ja, das ist so eine Form wahrscheinlich gewesen, wo ich sagte, das verstehe ich jetzt, das kann ich jetzt greifen, da ist jetzt bei mir irgendwas aufgegangen, da will ich mehr, da kommt jetzt mein Wissensdrang, mein Wissensdurst, vielleicht ist das ein Ansatz, warum ich in manchen Lebenssituationen die und die Situation erlebe, die Angst erlebe. Aber wenn ich das vielleicht dann im Umkehrschluss weiß, wo das Samenkorn ist, wo ich das
tatsächlich, ja.
wo ich das suchen kann und wie ich das dann mit einer vielleicht Rückführung oder sonst irgend sowas, ich habe mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt, vielleicht auch, sage ich mal, beheben kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert oder wie auch immer, aber das, man muss ja irgendwo mal beginnen und das...
Da hast du recht. Mehr als die archaischen Ängste, die einen direkt zum Tode befördern, quasi Fliegen, Felsenhöhe, das offene Meer, das sind schon berechtigte Ängste, weil... Das Bewusstsein scheut das zurecht. Und Piloten und Seemänner sind mutig und Kletterer. Ne? Und man muss viel Angst ausblenden. Also Angst ist für gewöhnlich nicht wünschenswert, aber trotzdem lebensnotwendig. Und wenn man das Gefühl hat, wirklich Einzelpersonen oder Gruppen, ne, bei dir in dem Fall die Stasi war das ja, ne, geplante Angst zu säen, um sich davon zu nähren, wenn man so ein bisschen metaphorisch bleibt, weil die leben davon tatsächlich, dass du in der Angst bleibst und dienlich bist, was total konträr zu dem System der DDR steht, weil das also sozialistisch durch Liebe geprägt und alle packen mit an sein sollte.
Naja, ich glaube schon.
Gleichzeitig ist dieser Deckel, der ja auch über die Jahrzehnte bekannt geworden ist, wie perfide er war, ne? interessant. Deswegen habe ich auch dir sehr genau zugehört, weil viele Geschichten darüber habe ich noch nicht live gehört. Mhm. Und ich hätte eine deutlich noch schlimmere Geschichte gehört von einem Arbeitskollegen, den ich mal getroffen habe. Der hatte mir halt 2 Jahre im Knast beschrieben. Und ja, das war wirklich unvorstellbar. Und der Mann sah auch nicht sehr gut aus, auch über Jahre hinweg. Das ist wirklich spurlos an einem vorbei.
Also
schön, wenn es nur die Angst ist, die man in der Rückführung bekämpfen muss, ne? Anstatt wirklich 2 Jahre lang Folter oder sowas. Ne? Das ist wirklich.
Also das möchte ich auch nicht miterlebt haben.
Das menschliche Bewusstsein hat eine Bandbreite, das will sich keiner vorstellen. Gut, dass oder schlecht, dass wir es in den letzten Jahren in Film und Fernsehen verbannt haben. Mhm. Da kann man sich alles angucken und kann sich vom Fernseher schon gruseln genug. Ne?
Ja.
Und die Mechanismen der Angst sind bekannt. Genauso wie eigentlich auch der Liebe, aber die Angst wird immer gern gewählt von Machthabern oder Terroristen letztendlich auch. Das sind jetzt nicht unbedingt die politischen Kämpfer, sondern auch Familienväter, die Terror ausüben, Freunde oder auch die Freundinnen, die mit krankhafter Eifersucht den Mann ständig, weil sie krankhaft eifersüchtig sind, Angst machen müssen. So viele Leute operieren mit Angst. Warum tut man das überhaupt? Da ist immer so ein leichtes Mittel. Und da ist so eine interessante Science-Fiction-Saga von besonderem Interesse, Star Wars. Das ist ein ganz klarer Kampf zwischen Gut und Böse, so gesehen, Licht und Schatten. Und der Imperator und Darth Vader, sie arbeiten mit Angst. Und in den neueren Verfilmungen wird das nochmal ein bisschen rauskristallisiert, wie Angst vor etwas jemanden zu Untaten treibt. Also die volle Bandbreite.
Mhm.
Und wenn Angst einen ganzen Staat erfasst, ne, wie vor 80 Jahren oder so, dann und immer wieder auch in die Jahrhunderte, dann Corona war auch schon mulmig, das Thema wollen wir mal einnehmen. So eine kollektive Angst so aufkommt, dann wird einem schon richtig anders. Ne? Bei dir war die Mauer zu, ne? Und dann kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Dann bleibe ich zu Hause und dann hoffe ich, dass meine Tür nicht von außen aufgeht. Und dann sitze ich da in der Angst und dann bin ich lethargisch und führe keinen politischen Kampf, wenn er notwendig ist, oder noch nicht mal den eigenen mehr in mir selbst. Und warum wir uns das alle antun und wie wir da rauskommen? Tja, ich denke mal, die Antwort haben wir schon mal alle gehabt.
Ja.
Und vergessen sie aber jeden Tag wieder aufs Neue.
Ja, das ist alles
genauso,
ja,
dann, wie man jeden Tag an seine Liebe sich erinnern muss. Warum?
Auf jeden Fall. Also ich muss jetzt noch mal kurz dazwischen sagen, wenn ihr ja ab und zu an Motorrad hört, ne, die Wellen rauschen hört. Wir sitzen hier draußen auf dem Balkon und schauen hier schön auf den Atlantik. Die Sonne scheint. Also und für die, die jetzt wieder sagen, ist der schon wieder im Urlaub? Nee, ich tue halt einfach was für meine Seele gegen meine Herbst- und Winterdepression und deswegen bin ich halt im Ortswechsel hier und schone damit ja auch die Sozialkassen, weil sonst war ich früher immer in der dunklen Zeit in der psychosomatischen Kliniken. Das kann auch mal schön sein, aber so.
Nobel, Nobel. Dem deutschen Staat gegenüber.
Ja, aber allen. Es ist ja eine Gemeinschaftskasse, ja. Und das trage ich jetzt hier selber, aber ich sage mir, das ist Leben.
Ja, ja, sicherlich reicht die Klinik irgendwann nicht mehr aus, ne?
Nö.
Und wenn man noch Schritte gehen kann, dann sollte man sie auch gehen. Ne? Und nicht gleich um Hilfe immer bei allen anderen suchen, sondern in Gang kommen.
Ich meine, es ist schön, wenn man so einen Kontakt hat zu einer Klinik und weiß auch, wenn es wirklich brennt, du kannst da hin. Ja, du kannst da auch mal eine Notaufnahme, was weiß ich, was ja manchmal auch so vielleicht nicht das Schlechteste ist. Wenn man weiß, man hat jetzt eine kleine gepackte Tasche im Auto und wenn jetzt doch mal irgendwie so ein schräger Gedanke kommt und du kommst da gar nicht mehr raus mit deinen Skills, kannst du eine Klinik, das ist alles schön und gut, aber es lullt dich auch irgendwie, wenn ich das mal so sagen darf, auch irgendwie ein. Ne? Es ist auch sicherlich erstmal bequem, keine Frage. Und du bist erstmal sicher. Aber auf Dauer hat mich das nicht befriedigt. Ja. Und das Ganze, was wir hier machen, warum wir hier sind, wir leben. Ne? Wir sind am Leben. Und Leben heißt ja auch irgendwie erleben. Und Leben heißt ja nicht in der Klinik dahin vegetieren. Ich habe jetzt überlegt, zwischen vegetieren und siechen.
Ja, oh, dann, ja, dann ist Gummira auch ein guter Ort.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht reanimiert er einen nochmal sogar tatsächlich. Wenn man körperlich noch nicht wirklich so
gelitten. Nein, hier kannst du auch wunderschön fit werden. Ja, wie gesagt, du kannst hier schön wandern, du kannst hier schwimmen gehen, du kannst hier, was weiß ich, Kräuterwanderung machen, du triffst hier tolle Menschen, es ist, vor allen Dingen, es scheint die Sonne, ja, und wenn irgendwann die Tageslichtlampe zu Hause nicht mehr ausreicht, ja, dann bleibt dir das eine oder das andere, und da ist jeder seines Glückes Schmied, da muss jeder auch seins finden. Ja, wenn jetzt einer sagt, mir geht es jetzt im Sommer schlecht in Deutschland, weil es ist mir zu heiß, dann muss er nach Norwegen fahren. Ja, und dann soll, es ist ja ein Ortswechsel. Es ist einfach nur ein Ortswechsel, es ist ja nicht Urlaub. Die Leute sehen Sonne und sagen, der ist im Urlaub. Ja, könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen.
Also für mich ist es Urlaub, du was? Aber.
Ja, für dich, du bist ja im Urlaub, nee,
das war ein harter Weg. Ne? Also ich bin komme seit 8 Jahren hierher und war auch 14 Mal auf der Panorama-Party. Und da war auch für mich der entscheidende Durchbruch. Man musste über Jahre akzeptieren, ich gehöre wohl zu dieser Subkultur von. Techno-Party, Goa-Festival, und tatsächlich konnte ich mich alleine nicht mehr bewegen, und mein bester Kumpel, Kindesfreund, vor Kindergarten schon, der hat mich an der Hand genommen und hat mich hier mit hergenommen, und in einer tiefen Depression, das kann ich mit Sicherheit sagen, da war ich, hatte ich meine Freundin verletzt und ein richtig schlechtes Jahr in Berlin gehabt, in so einer Einbauwohnung da, das war alles nicht so toll.
Ja, Berlin und, kann man ja nur schlechte Zeit.
No, oder Party. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich jetzt wissen müssen. Ne? Mhm. So, denn als ich den ersten Fuß aus dem Auto getan habe, bin ich in Hundescheiße getreten. Mhm. Und ich dachte mir, irgendwie so pathetisch, was ist denn das für ein Signal? Mhm. Und am Ende wusste ich, ich hätte gleich wieder
zurückfahren,
den Schuh wegschmeißen sollen und wir fahren wieder nach Hause, hätte ich zu meiner Freundin sagen sollen. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber am Ende stimmte nichts mehr mit mir und mein inneres Zentrum war völlig zerstört, weil mir das passiert war, was mein Vater meiner Mutter angetan hat. Irgendwann gerät man in Wut und Rage und verletzt jemanden, den man einfach nur liebt. Und man fragt sich, wie ist man da hingekommen? Und da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Verletzt ist verletzt, kaputt ist kaputt. Eine dumme Sache im Universum mit der Entropie. Ein Stein kriegst du nicht zusammengeklebt, die Tür ist zu.
Ja, ja.
Ne? Und jetzt gehst du durch eine andere Tür. Und hätte der mich nicht an der Hand genommen, wäre ich nicht zu meinem Tanzen gekommen und zu dieser Gemeinschaft, die einen aufnimmt, auch wenn man nicht Hallo sagt, sondern einer erstmal nur tanzen lässt und sein Ding da oben machen lässt oder so, ne? Dann kommst du, hast du das Glück, dass du aus dir selber wieder rauskommst. Oder aus den Umständen. Mhm. Was auch immer.
Also. Hattest du auch schon mal eine Depression? Höre ich jetzt gerade raus?
Bestimmt.
Ja, bestimmt.
Aber ich hatte keine Notaufnahme. Ja. Da wäre ich aus Stolz nicht hingegangen.
Ja.
Und ich habe mich einfach selbst Gehirn amputiert und dran rummontiert und wieder reingetan.
Ja. Gut, dein Weg, ne?
Operiere dich mal am Hirn mit dem Spiegel.
Nein, es ist ja, ich meine, die Fernsehsendung, die ich ja noch mache, da will ich ja dann auf den Namen kommen, Individuum, weißt du? Jeder ist ja ein Individuum und ja, 10 Leute mit einer Depression musst du irgendwie alle anders behandeln, weil jeder ja ein Individuum ist. Ist meine Meinung dazu.
Die Angst ist speziell und was sie lieben ist speziell.
Ja.
Insofern muss jeder wieder irgendwas finden.
Und jeder hat irgendwie einen anderen Zugang.
Genau.
Ja, wie bei so einem Computer halt, weißt du? 2.0, 3.0, was weiß ich.
Gott sei Dank gibt es bald wieder einen Ladekabelstandard.
Ja, aber das ist ja...
Zugang zu Energie.
Und du hattest, nenne ich es jetzt mal so, oder sage ich es jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde, du hattest Glück, dass du einen guten Freund hattest, der dich schon, was weiß ich, von Kindesbeinen auf kennt und der einfach gesagt hat, du kommst jetzt mit.
Genau, das hat,
ich nehme dich jetzt an die Hand. Und das hast du zugelassen.
Ja, der hat das auch tatsächlich so gesagt. Peter, musst du mitkommen, komm mal mit. Du siehst nicht gut aus, dir geht's nicht gut, komm mal mit.
Aber das ist doch toll. Du hast dich mitreißen lassen.
Währenddessen ging es mir auch immer besser. Also das war ein unglaubliches Ankommen hier. Ich habe bei mir gläst geschlafen die erste Nacht.
Alleine wärst du nicht gefahren?
Also ich war noch ein bisschen pikiert, weil ich mir dachte, jo, ich bin kein Hippie. Ne? Mhm. Ich war bei der Bundeswehr.
Oh,
bin ich stolz
der
auf.
Feine Herr Teichmann.
Naja, fein ist das gar nicht. Aber ich kam halt mit so einem Bundeswehr-Rucksack und bin immer so ein bisschen armeemäßig drauf. Und ich, diese Jungs sind einfach nur so betrunken gewesen und hatten schon einen geraucht. Und ich dachte mir, oh Mann, das wird nichts hier mit euch. Mitten in der Nacht einfach ins Gebüsch gelegt, gib dich hin. Was soll der Blödsinn noch? Worüber regst du dich auf? Ne? Du weißt ja, wie es geht. Dahingelegt und tatsächlich wach ich mit einem nassen Arsch auf, weil ich die Plane nicht drüber gepackt habe.
Und das bei der Bundeswehr. So viel genau, zum Thema Bundeswehr.
Das eine Mal, das im Falle regnet an dem Tag, wo ich hier morgens ankomme. Aber das war das eine beste Mal, wirklich das eine Mal, wo ich so gut geschlafen habe. Von den zwei besten Malen in meinem Leben, wirklich. Also bis jetzt. Und das war wie wirklich eine komplette Erneuerung.
Ja.
Also die Energie danach am nächsten Tag, die Gedanken, alles war wie neu sortiert, als wäre so ein Kristall, ein Fehler behoben mit der, keine Ahnung.
Also so schwierig wie die Anreise auf diese Insel auch ist, ja, aber wenn du erstmal hier bist, dann lässt man, glaube ich, ganz schnell los.
Thomas, das war die erste Nacht, das war so beeindruckend, ne, dass ich will nicht sagen, da bin ich zum Mystiker geworden, aber da war mir klar, dass Umgebung, Set und Setting, alles eine wichtige Rolle spielt. Aber tatsächlich ist hier eine Energie, um diese Insel nochmal wieder zu loben.
Ja,
die vierschichtigen Lagen der Felsen ermöglichen einem selber, alles in einem zu sehen, irgendwann am Ende. Wenn man bereit ist, diesen Weg mit der Insel und sich selbst hier zu gehen und den Leuten und allem, was da dran ist. Ne? Und so haben wir uns ja auch getroffen. Ich würde es immer einen Schritt weiter nennen, wenn ich hierher komme. Dieses Mal hatte ich nicht so das gute Gefühl. Ich bin mit meiner Mutter hier, um die aus der Depression zu holen.
Ja.
Mein Vater letztes Jahr gestorben ist und die sitzen in Deutschland dann alleine im großen Haus und ich bin auch immer arbeiten in Deutschland. Und tatsächlich komme ich hier an mit ihr, mache gleich eine harte Tour mit ihr, barfuß zum Wasserfall. Und sie wollte schon aufgeben und sie dachte, sie stirbt den ersten Tod. Und sie ist auch ein paar Tode gestorben hier.
Naja.
Aber alles nimmt einen guten Weg. Für mich dann nicht so gut, weil ich mich mit dieser Freundin gestritten hatte. Das hat alles ein bisschen überlagert und ich geriet in so eine Stagnation rein. Ich habe den Computer gespielt am helllichen Sonnenlicht. Da habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Aber es war nötig. Ich musste halt auch mal ein, zwei Tage weg in mich selbst. Und andersrum für meine Mutter auch notwendig, dass ich nicht zur Verfügung stehe, dass sie ihren Weg geht. Alles passt dann immer wieder in die Form am Ende. Ne? So.
Auch sieht er ganz gut aus.
Ja.
Mit der Mutti.
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Die aber hat ihren Spaß. Das hat
Ja, also, das merkt mir auch an. Also ich habe sie ja vorgestern.
Das ist der lebende Beweis.
Ja.
Ich das, was wir hier besprechen. Die Ängste überwinden.
Ja. Also
bei ihr waren es ja schon die fortgeschrittene Ängste im, wie es von 63. Ne, das tiefe Alleinsein, weil der Mann tot ist. Was wirtschaftlich der Ängste mit dem Haus. Also nicht mal das Geld, sondern dieses Putzen und wie kriege ich das irgendwann nochmal alles hin, wenn ich lahmer werde.
Was, wenn ich lahmer werde?
Lahm, also körperlich erlahme.
Entschuldige, Mutti.
Aber hier genau das Gegenteil.
Ja,
die Berge holen die Energie aus sie raus und das Meer
das sind ja
macht sie beweglicher. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach so eine Magie, ne, wie man das, um das Wort mal zu sagen am Ende.
Ja, darf man ja auch sagen. Es ist ja auch schon mystisch, magisch hier.
Wie verzaubert.
Aber das Spannende ist ja, dass du damals die Hilfe oder den Anstupser angenommen hast mit deinem Freund. Ja, und jetzt ist die Situation mit der Mama so. Ja, und du sagst dir, Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mutter, komm mit. Wollt ihr die gleich mit, oder?
Nee, die Heizung musste kaputt gehen mitten. Und ich hatte schon zig Jahre davon erzählt, wie es mir hier gut geht. Kommt mal mit. Und die letzten 3 Jahre wurde es mir ernster, weil ich gesagt habe, auch zu meinen Schwestern, kommt mal mit. Einfach um mich, meinen Urlaub zu begleiten, damit ich meiner Familie mal was mache. Verhältnis zum Vater war auch nicht gut, aber die haben sich alle so stark geweigert. So richtig, mein Vater, so ein einsässiger Deutscher, der es vielleicht mal bis zur Papenburg-Werft geschafft hat. Mhm. Und Mutti ist auch nie rausgekommen über die Landesgrenzen, glaube ich. Und fliegen und dann diese simplen, blöden Antworten, die man so aus irgendwelchen Ängsten da gibt, die keine Ängste sind. Dann hat sie im Flieger gesessen, da war es ein Hui und dann war sie hier. Ne? Und ich lasse sie hier auch alleine im Walle umherlaufen.
Schön. Die darf schon alleine raus, die Frau.
Sie kann kein Englisch und kein Spanisch. Ne? Und das ist eine beklemmende Angst. Das ist ja wie direkt ausgegrenzt sein. Aber hier sind viele Deutsche und das hat die Angst auch genommen. Und das wirkt. Es wirkt irgendwie auch an der Stelle.
Aber das ist so.
Das ist richtig. Ja. Immer genau in der richtigen Dosis irgendwie auch.
Meine Mutter meinte mal irgendwann, die war ja auch schon mal mit hier, die meinte irgendwann, ich soll ihr mal Butter besorgen. Ich sage, wieso, du gehst ja eh einkaufen. Dann sagte, nee, bring mal Butter mit. Ich sage, warum soll ich dir Butter mitbringen? Da kannst du doch mitbringen, wenn du vom Einkaufen. Und meine Mutter kann auch kein Englisch, kein Spanisch. Dann sagt sie, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich sage, willst du mich jetzt verarschen oder was? Das ist so glaube ich, manchmal so die Angst, die man selbst erzeugt. Ja? Ich glaube schon, dass man in dem Alter ein Stück Butter findet.
Ja, die Angst verblendet tatsächlich.
Ja,
macht wie ein Filter. Macht eine Filter auf jeden Fall drüber. Und da muss das mal rausfinden, was Butter heißt. Mutter war total von sich überzeugt und hat Salz gekauft, aber es war Reinigungssalz, diese komische Soda, dieser Bicarbonat.
Und
das habe ich am ersten Abend über meine Spiegeleier gehabt und ich dachte, Mutter, das ist der alte Trick, wenn du hier ankommst. Es sieht aus wie Salz, es fühlt sich an wie Salz, aber es ist keins.
Aber man überlebt, oder?
Ab da war sie hellwach, wenn Salz nicht mehr Salz ist.
Aber man überlebt, oder?
Na klar.
Also, nein, ich meine, wir wollen ja auch Menschen die Ängste nehmen, falls die mal jetzt nicht, dass sie sagen, du, wenn ich da jetzt Verkehrte kaufe, also du hast deine Spiegeleier mit Reinigungssalz überlebt.
Ach nee, das meinst du. Das habe ich auch überlebt. Weil lustigerweise ist mir das vor Jahren auch schon mal passiert.
Gut.
Ich habe mich auch nicht aufgeregt.
Nein, meine Fehler passieren ja auch. Ja? Eins meiner Lieblingssprüche ist, lieber Fehler begonnen als perfekt gezögert. Ja?
Den kann ich auch gar
nicht. Ja, von mir kann man ein bisschen was lernen, ne? Auch noch so. also ich aber von dir auch übrigens auch. Ne? Also das ist ja so ein schönes Geben und Nehmen. Das macht mir ja auch geistig viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten, obwohl es manchmal vielleicht ein bisschen viel ist, aber wenn, habe ich ja die Möglichkeit, nochmal einen Arm zu heben und zu fragen, wie war das gemeint? Ja, aber das ist schon spannend und manchmal blockiert man sich wirklich selber, man hat vor etwas Angst, weil man vielleicht unwissend ist, weil man gar nicht, ne, so dieses Kindliche ist manchmal auch weg, auch bei mir, das ärgert mich dann, weißt du, so einfach mal machen. Nicht Quatsch, also ist auch so eine Devise von mir immer so früher gewesen, nicht quatschen, machen. Einfach erstmal machen, ja. Aber das Schlimme ist, als das dann mit den Depressionen kam, wo du dann halt einfach für irgendwas Angst hattest oder vor irgendwas zurückgeschreckt bist, vor irgendwas, wie du sagst, so ein Schleier vor den Augen oder vor dem Gehirn, ja, der dich trübe macht, der dich lahm macht, der dich lähmt, ja. Und das ist halt einfach schade, finde ich. Ja, aber es ist so. Ja, und deswegen ist es schön, wenn man dann auch Hilfe annimmt. Ich nenne das jetzt mal Hilfe, dass dein Freund gesagt hat, komm mit. Ja? Und für deine Mama jetzt, dass du gesagt hast, Mama, jetzt komm mal mit. Ja, das ist so. Da muss man sich auch drauf einlassen.
Hilfe zur Selbsthilfe, ne?
Ja.
In erster Linie. Und wenn du dich nicht drauf einlässt, kannst du dir am Ende auch nur die Frage stellen, was wäre, wenn. Und darüber wirst du auch nur depressiver.
Ja,
weil du es nicht gemacht hast im
das,
Leben.
Genau, und das Schlimme ist ja, wenn du irgendwas, was ich 80, 90 bist, sitzt in deinem Schaukelstuhl, ja, und sagst, hätte ich doch, Mann, was wäre denn passiert, ja, wenn ich das gemacht hätte? Ja, ja, man weiß es ja nicht.
Ja.
Aber dann frustriert 20 Jahre im Schaukelstuhl sitzen und sagen, alles ist scheiße, das ist ja auch doof, finde ich.
Ja, ist ein Auf- und Abwiegen seiner eigenen Emotionen. Im Schaukelstuhl.
Ne? Ja,
und Schaukelstuhl. Wer nichts tut, der macht auch keine Fehler, so gesehen.
Und wenn das ist man, auch ein schöner Spruch, ja.
Wenn man,
aber das
sagen wir auf der Arbeit immer.
Ja, gut, aber...
Fehler spielen bei uns eine große Rolle. Wir gießen Formen mit Flüssigmetall, da darf echt kein Fehler drin sein. Und das ist einfach mal 100.000 verschissen, sage ich mal ganz ehrlich. In Flüssigmetall und das räumt keiner weg. Und aber Fehler passieren, hast du gesagt, Irren ist menschlich. Und wenn man aber, wenn Angst wie so ein Grundtenor sich in alles einwebt, ne, in jede kleinste Kleinigkeit, ne, dann drückt ja auch irgendwas tief aus der Seele. Und vielleicht ist es irgendwas, ne, was Vergangenes oder was Aktuelles. Du brauchst manchmal einen Freund, deswegen habe ich das vorhin gesagt, weil man sich, glaube ich, an irgendwelchen Stellen wirklich nicht alleine helfen kann. Also nicht in Personam, mit Ich, mit Ego. Das Ego ist unendlich verloren. Es durchschreitet einen Moment wie am Ende der Zeit, unendliche Einsamkeit, unendliche Leid am Körper, unendliches Verlustangst, untermauert mit der Logik, dass wir sowieso alle sterben und weiß ich nicht. Und da hilft tatsächlich irgendwie ein Ankerpunkt, wenn man so will, oder jemand anders, der gerade nicht in diesem Moment ist, in dem du da bist, oder derjenige, der depressiv ist, sondern der sagt einfach, und durch die Berührung alleine, manchmal durch die Frage an sich, durch ein Wort oder durch eine Geste, wird im tiefen Depressionsprozess wie ein Schalter umgelegt und die Welle geht nicht mehr nach unten, sondern ab da geht es nur noch aufwärts. Ne? Ich weiß nicht, wie das ist bei Menschen mit wiederkehrenden Depressionen. Meine Ex-Freundin hatte sowas vielleicht, Eisenmangel bei Frauen.
Ja, ja.
Da gibt es physiologische Gründe. Ne?
Gibt es bei Männern auch, gibt's Eisenmangel. Ja, ja, das ist...
Habe ich nicht, ich arbeite in der Eisengießerei. Daran liegt es nicht. Wahrscheinlich zu viel Kupfer.
Also Mädels, im Kopf. Mädels,
zu leidfähig.
Mädels, wenn ihr Eisenmangel habt, hier der... Jan-Peter ist noch Single. Ja. Der hat Eisen.
Jetzt, wo du das sagst, wegen Mädels. Da fiel mir noch was ein zu Panorama. Ich weiß nicht, kommen wir jetzt vom Thema ab. Aber,
weiß ich nicht.
Das nicht, aber Ängste. Ich will nicht sagen, ich bin homophob. Das Gefühl hatte ich nie, aber ich wurde von Schwulen mal, des Homosexuellen, mal angefasst, belästigt, beziehungsweise so als junger Mann halt auch so angegraben. Damit kam mir nicht klar. Ne? Und ich wurde zu einer harten männlichen Attitüde erzogen und bin dementsprechend auch begegnet. Und das war absolut nicht sensibel, aber ich hatte auch so ein Trauma, will ich es nicht nennen, aber schon so eine unangenehme, so ein ne? Wie Frauen, wenn sich vom Mann belästigt fühlen, nehme ich mal an. So, ne?
Ja.
Und mein Reden artete dann wohl bei meinen besten Kumpels damit aus, das sind alles Sozialpädagogen und deutlich sozialere Menschen als ich, damals gewesen, mit 20. Und die haben nämlich homophob genannt, sich darüber lustig gemacht oder so eine Angst da beschrieben. Ich dachte, das bin ich aber nicht. Ich habe kein Problem mit Männern. Ich sage, ich will das noch nicht. Und ich habe mal diesmal auf der Panorama und auch schon ein, zwei Mal ein Frauenkostüm angezogen, um mir selbst zu beweisen, dass ich über diese Angst stehe. Oder dass ich mir mit dieser Identifikation tatsächlich im Bewusstsein keine Probleme habe. Oder dass da irgendwas ist, was ich nicht beachte. Oder so ein blinder Fleck. Ich wurde als kleines Kind auch oft als Mädchen verkleidet zu Karneval bei uns im Dorf. Und das habe ich immer gehasst, wenn meine Mutter, Tanten und Cousinen, so die mich quasi mit dem Kostüm vergewaltigt haben. Entschuldigung.
Ja.
Also ich wurde also wirklich Lippenstift drauf, dies und das. Und als Siebenjähriger willst du einfach nur die Witze der Cowboy sein und nicht Marienkäfer, Frau Holle oder ein Indianerweibchen, nur weil die Perücke nicht so passt. Das war so eine tiefsitzende Sache. Tatsächlich habe ich die mal angegangen. Und es hat Spaß gemacht und ich habe meinen Fun draus gemacht, auf jeden Fall. Und komme mir auch ein Stück weit normaler wieder vor, wenn da was war. Keine großartige Angst, aber lag auch jahrelang so ein bisschen irgendwo im Hintergrund. Gehört mit zu dem Thema die weibliche Seite vom Mann erkunden und so, wenn man auf so einer spirituellen Ebene unterwegs ist. Man ist ja XY-Chromosom und dann hat man wohl auch eine weibliche Seite, die man berücksichtigen muss.
Da hattest du Angst davor, oder?
Ich habe kein Verständnis dafür gehabt und an der Stelle sprang irgendwann mal eine Neugier an. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, da hat mir eine Frau, auch auf der Panorama-Party, sehr wichtig für mich, mir so Elfenflügel hinten auf den Rücken geschnallt. Und da kam ich mir irgendwie völlig aus der Situation gerissen vor. Und
aber ich habe lauter Komplimente bekommen. Und die Leute fanden das total lustig. Und da habe ich mich mehr und mehr in diese Rolle reinbegeben und Blödsinn geredet. So, ne? Und habe erkannt, dass da überhaupt gar kein Schrecken hinter ist für mich. Was aber eben so wie so ein dunkles Gespenst, das so will ich auf keinen Fall wirken, das will ich nicht sein, ne? Das darf keiner sehen, so wenn ich so einen Quatsch mache. So, und kommt dann auch wieder zurück mit diesen Beklemmungsängsten in der Gesellschaft. Da gibt es viele Wertungen, viele Menschen denken sich ständig irgendwas über dich, nur weil du
anders bist.
Nur wegen der Klamotten, die haben noch nicht mal darüber nachgedacht, was deine Geschichte ist. Die haben dich schon voll von oben bis unten in die Schublade geschoben. Und davor ist berechtigte Angst, weil...
Ja, aber wenn du sagst, du kommst vom Dorf, dann ist das ja, glaube ich, nochmal ein bisschen eine Erklärung dafür, sage ich jetzt mal, ne, so ländlicher Bereich ist ja doch nochmal so ein bisschen, das ist ja alles, was jetzt...
Konservativer, um es freundlich
genau, zu sprechen. Genau, wir wollen das mal konservativer. Und die Panorama, da kommen ja Menschen auch hin, die Welt bereist haben.
Ja, das ist nicht zu vergleichen mit denen.
Ja, und da wird es halt lustig gefunden, wenn man sich sowas anzieht und keiner macht dich da schräg an und du sagst, das ist ja eigentlich nur für dich, um das rauszufinden, wie reagieren Menschen eigentlich darauf. Aber vielleicht hast du bewusst, in deinem Dorf würdest du das ja nicht so anziehen. Ja, weil da die Menschen gar nicht das Verständnis dafür haben und auch gar nicht aufgeklärt genug sind, finde ich.
Heutzutage schon.
Ne? Ich komme ja aus dem Osten, also da ist das noch ein bisschen anders. Ja, also wenn bei uns da so eine Drag Queen kommt, dann ist das im Normaldörflichen schon was ganz Schräges, ja.
Bei mir das mein Männerbild von mir selbst gestört, sage ich mal so, empfinde irgendwie. Ich meine es ja auch nicht ernst, ne? Also weil du Drag Queen meinst, aber auch davor die Angst zu verlieren, ne? Im Prinzip ist das muss man sich dem selber stellen.
Ja, sicherlich muss man sich dem selber stellen. Wenn ich das alles nur aus dem Fernsehen nehme, den ganzen Quatsch, ja. Ich sag mal, ich habe mal auf einer Party eine Drag Queen kennengelernt, habe ich da, fand das spannend, wie jemand auf die Idee kommt.
Ja, wie ticken die, was denken
die?
Ja,
und da hatte ich Wissen. Und mit Wissen, mit Aufklärung, geht man ganz anders an die Sache ran.
Ja, ich habe mir auch einen Spaß daraus gemacht. Ich hatte so goldene Handschellen und dann bin ich zu den, ich sag mal, den maskulinsten Männern auf der Party gegangen. Habe diese offenen Handschellen so an die Oberarme gehalten und immer wenn sie dann reagiert haben, haben sie mich angeguckt, dass ich halt ein Mann in Frauenkostüm bin. Und da habe ich immer gesagt, you are too fat, du bist zu dick. Und dann haben sie sich totgelacht, ne? Weil diese Handschellen hätten nie um irgendeinen Oberarm gepasst, das waren so Kinderdinger. Ne?
Yeah. Und, Kinder. Ja,
so klein halt, ne? Für Männer.
Zarte Frauenhände.
Ja. Also
gerade nicht für so, Kinder. Also.
Gerade so mein Unterricht.
Das SM-Set für Kinder.
Nein, Quatsch. Die Wahl aus Plastik. Und bei älteren Männern habe ich immer gesagt, are you rich? Bist du reich? Um auch so eine Heirat anzuspielen, ne? Weil ich mich mit diesen goldenen Handschellen quasi an die Männer binden wollte. Und das haben sehr viele verstanden. Und, aber einer hat auch ein bisschen komisch drauf reagiert. Da hatte ich das Gefühl, der denkt, dass ich wirklich ein homosexueller bin. Da habe ich das in diesen Augen gesehen, dass das ihm unangenehm ist. Ne?
Darf ja auch sein.
Ja, mir fiel es auf.
Also, ne? Ich fand
alle anderen wirklich konsequent lustig darauf reagiert, aber einer hat mich danach schräge angeguckt. Und ich.
Hast du mal drauf angesprochen? Nee.
Nein, leider nicht, jetzt wo du es
brauchst. Ja.
Aber warum auch, der muss sich mit seiner Angst selber auseinandersetzen. Ja. Ich habe nur gesagt, wirklich scherzhaft gedacht, yo, so habe ich auch mal geguckt. Komm damit klar.
Aber du hast jetzt
dass ich dich getriggert hatte. Also
du hast etwas, du hast eine Strategie für dich entwickelt, das herauszufinden für dich.
Ja, also.
Und die geilste Geschichte war mal.
Macht so viel Spaß, muss ich sagen.
Ja,
am Ende macht es nur noch Spaß, sich mit der Angst denn zu tollen. Also, wenn es mal eine gewesen wäre, ist überhaupt noch mal.
Ne? Nee, also die geilste Sache fand ich mal, wir kamen mal auf ein Fest, ein Schulfreund aus der Parallelklasse entgegen, sagte, hallo Thomas, gib mir die Hand, sagte, ich verfolge das, was du machst, finde ich geil. Ich kann das nicht greifen. Ich habe da kein Verständnis für. Aber ich wünsche dir alles Gute, dass du so lange wie möglich gesund bist. Mhm. Also er hat gesagt, ich verstehe das mit den Depressionen nicht. Verstehe ich nicht. Aber ich respektiere das. Ich akzeptiere das. Und das fand ich so eine tolle Geste. Der hat sich damit beschäftigt. Er hat gesagt, das kann ich nicht greifen.
Soll es geben? Aber
soll es geben? Darf es geben?
Gibt Leute, die haben immer gute Laune. Da fragt man sich auch, ne, was ist los? Aber
Und der kam, als er mich gesehen hat, hat mir die Hand gegeben, hat mir das offenkundig gesagt, hat nicht so, ne, sondern der hat halt einfach offen und ehrlich gesagt, wie seine Position dazu ist. Und das fand ich stark. Das fand ich mega stark.
Vor allem, wenn er sagt, er versteht es nicht, dann hat er sich wirklich damit beschäftigt.
Ja, also auf jeden Fall.
Man braucht auch Leute, die einem Mut zusprechen. Und interessant ist, dass sie manchmal aus dem Nirgendwo erscheinen oder aus dem Nichts, sag ich mal. Also,
das sind die schönen Momente, wenn die Menschen aus dem Nichts kommen und dich mit irgendwas, mit einer ganz kleinen Kleinigkeit, nichts Materiellem erfreuen. Erhellen.
Die Geste, ich sag's ja.
Die Geste,
ja. Die Geste, die dann den tatsächlich einen Dreh verursachen kann. Muss einem dann ja auch wie ein Wunder vorkommen manchmal, weil die tiefen Emotionen, die man dann hat in Depressionen, ne, wenn die sich so aufhellen, ist es so, als hätte Gott dir die Hand gegeben. Also durch diesen Menschen ist irgendwas so besonders geworden in deinem Leben.
Und es sind wirklich so die kleinen Gesten, die kleinen. Das ist nichts Materielles. Da oben war ja auch so eine Frau, fand ich auch ganz toll. Die beobachtete mich irgendwann die ganze Zeit. Ich hatte das irgendwann auf dem Radar, dass die mich so beobachtet. Ne? Und irgendwann kam die auf mich drauf zu und gab mir einen Aufkleber. Du bist auf Englisch übersetzt, du bist so wundervoll. Oder du bist ein wundervoller Mensch. Und dann gucke ich das so an, so ein leichtes Schamesröte. Sag ich, würde ich dir gerne zurückschenken. Da guckte sie mich sehr verwirrend an. Ich sage, weil ich behalte das jetzt, aber ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich so einen Aufkleber nicht habe, weil ich finde das jetzt wundervoll. Weil du bist auch ein wundertoller Mensch, so etwas zu tun.
Ja.
Ja, und wir hatten beide, wir haben uns dann hier nochmal irgendwo im Ort getroffen, also rein zufällig. Und das war schön, wir haben uns in den Arm genommen und das ist einfach, das sind so die schönen Begegnungen. Die auch die Angst oder Ängste überstrahlen. Diese Dankbarkeit, solche Menschen zu treffen.
Ich nehme an, die kannst du überall und bei jeder Gelegenheit irgendwo treffen. Wunder passieren immer wieder so gesehen. Ne? Mhm. Und es gibt auch in großen Metropolen Leute, die haben sich zum Ziel gemacht, stellen sich auf der Straße in New York oder anderen Städten und geben den Leuten einfach Umarmungen, ne? Oder ein nettes Wort oder einen kurzen Talk. Oder Menschen gehen raus auf die Straße und sprechen mit Obdachlosen und so. Ne? Die Zeit musst du erstmal haben. Den Mut, die Geduld, die Ausdauer und die Ehrlichkeit, sich dann für irgendeinen Menschen zu beschäftigen. Und manchmal schafft man es ja dann leider auch nicht bei den Leuten, die man schon ewig kennt und die man sehr lieb hat. Und da kameradet man Jahre. Und die lassen sich leider nicht helfen.
Ja. Ja.
Partout nicht.
Jan-Peter, wir sind schon mit der ersten Stunde fast durch. Ich würde nur ein bisschen Musik zum Ausklingen machen. Dann haben wir kurz Nachrichten, Wetterpause. Und dann, erste Stunde, Halbzeit. Schon
Nachrichten und Wetter kann ich auch übernehmen. Also Nachrichten gucke ich mir auch von mir. Das hält hier super gesund und das Wetter ist immer toll.
Ja, wir machen jetzt einfach mal die schwedische Hausmafia und wir hören uns gleich. Wir hören uns gleich wieder.
Da al ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, ihr Lieben, da sind wir schon wieder zur zweiten Stunde. Ja, Jan-Peter, wie kam dir so die erste Stunde? Kam dir lang vor, kurz?
Nee, ganz im Gegenteil. Recht kurz, tatsächlich. Ja.
Ne? Ist ja. Immer so.
Bei dem, was ich alles zu sagen habe.
Ja. Nee, man denkt immer, das ist lang, ne? Aber wenn man im Gespräch ist, ist das gar nicht so lang. Eher muss man da so ein bisschen auf die Zeit gucken. Schlimmer ist es, wenn du jemanden hast, dem du alles aus der Nase ziehen musst, und das muss man dir ja nicht.
Nee.
Ja?
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt. Du hattest jetzt gerade nochmal so zum Abschluss gesagt, es gibt Menschen so in New York, was weiß ich, USA, die sich so an die Straße stellen, Menschen umarmen, Freude schenken. Und wir haben uns die Tage unterhalten über meinen Freund Lachleo. Der ja nun schon im Himmel ist und uns von oben anlacht, der ja Gelotologe war, die Wissenschaft des Lachens, ja, und immer der erste Sonntag im Mai ist Weltlachtag. Ja, da wird auf der ganzen Welt um 14 Uhr gelacht. Ja.
Ja, das nächste Mal drauf achten.
Ja, ja, das ist, glaube ich, der 5. Mai dieses Jahr. Das ist ziemlich am Anfang und ja, da kannst du dann auch mal rausgehen und kannst die Menschen in deinem Dorf da zum Lachen bringen. Ja.
Das ist nicht so einfach, das sage ich dir gleich.
Das glaube ich dir. Das ist ja dein Dorf.
Also
ich muss ja da nicht hin.
Ja, ohne Witz, nein doch, die sind schon sehr humorvoll.
Mhm.
So da, wo ich wegkomme. Und
wo kommst du eigentlich weg ungefähr? Göttingen,
so,
ne?
Ja, Göttingen, Landkreis daneben, Nordheim, vom Dorf, Lauenberg, heißt das.
Hätte ich auch Angst. Hätte ich auch Angst.
Nee, tatsächlich ist das eine sehr angstbefreiende Umgebung. Wir haben zwar über Dorfleute geredet im Allgemeinen, aber mein Dörfchen, also großer Respekt davor. Also Teamwork und Offenheit, Weltoffenheit und so. Mhm. Andererseits bleibst du auch auf dem Dorf auch großartig verschont von den brennend heißen Angstthemen in Berlin, Einwanderungswelle,
ja, ja.
Der ganze alte Scheiß, der da wieder hochbricht. Und auf dem Dorf gibt es dann auch nicht so viel Befremdelung und die paar wenigen überwinden diese Angst- und Akzeptanzschwelle, anzukommen und angenommen zu werden und auch anzunehmen als Dorfbevölkerung. Ja. Und da sind die schon echt gut. Ich weiß nicht, wie das so in Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Ist ja auch immer so. Ohne den Wendler nahe zu treten. Ich meine, ich wollte jetzt nicht in der Osten sagen, wieder mal.
Naja.
Aber da habe ich so eine Dokumentation gesehen, ne, da, wo schon radikal zugeht. Da habe ich mir gedacht, was wäre, wenn du in so einem Dorf groß geworden bist? Ne? Ganz anders. Völlig unterschiedlich. Hätte ich Angst oder wäre ich dabei? Ne? Aus Angst?
Weiß ich nicht.
Wache ich jemals irgendwie auf, dass ich da mit Angst arbeite? Ne? Diese faschistoiden Grundzüge.
Weiß nicht, ob die faschistoid sind.
Ich rede jetzt wirklich klar von diesen rechtsradikalen Verbindungen, die es da gibt. So, ne? Und da habe ich so Dokumentation in einem Dorf gesehen. Ne?
Gut. Die ersten, die nach der Grenzöffnung drüben waren, war Wehrsportgruppe Hoffmann. Ja, also, naja.
Da gibt es schon ein paar Leute.
Ja, ja.
Die sind genauso interessant bei dem, was die sich denken. Also.
Naja, ich meine, es ist ja auch, sage ich jetzt mal, das, was da damals, wie das damals gelaufen ist, nach der Wende. Die Leute hatten keine Arbeit mehr, die Leute waren auf einmal nichts mehr wert. Ja, die Jugendeinrichtungen wurden abgeschafft. Das ist ja nach wie vor heute noch so, wo sollen Jugendliche hin? Ja, und das ist natürlich auch Nährboden, wenn wir da jetzt über Mecklenburg-Vorpommern reden oder was weiß ich, so an der polnischen Grenze irgendwo. Ja, was willst du denn da machen? Ja, da sind doch alle Strukturen weg. Und meine, wer den Film, ich fand das damals sehr cool. dass die Welle, dieser Film, ja, dass er dann auch Pflicht war, mal im Schulprogramm. Ja, dass man da halt einfach mal sieht, wie sowas passieren kann. Ja, und das sind ja keine schlechten Menschen. Also die da jetzt leben, ja, die suchen halt einfach auch bloß halt Struktur und.
Grundweg ist, wird kein Mensch schlecht geboren. Ne? Und ja, gut und böse ist auch eine Definitionsfrage, aber Angst, wenn es das Thema ist, manche Leute reagieren halt immer sehr oft mit Angstablehnung, ne? Gerade im sozialen Gefüge. Mhm. Nicht mal der Einzelne, der Depressive seine Angst hat, sondern vor allen anderen Angst hat, sondern so eine Art Negativität, Angst wird kultiviert vor anderen, Fremdelung, ne? Und wie es auch immer dazu gekommen ist, aus Einsamkeit oder ja, fehlenden bunten Regenbogen,
ja, ja,
im Landstaat, ich weiß es nicht, wie gehst du damit um? Und ich weiß gar nicht, wer es war, und der hat mal gesungen, Küss die Faschisten, ne? Ein deutscher Liedermacher war das. Grundsätzlich neigt jeder Otto-Normalverbraucher, auch jetzt gerade wieder in der Gesellschaft, wenn das politisiert wird und Thema ist, Extremismus, jeder hat Angst davor, auf die zuzugehen, jeder meidet die. Letztendlich erzeugt man genau wieder dieses Milieu. Die sind Außenseiter, die haben Angst, auf die große Gruppe zuzugehen, weil die ja glauben, sie werden sowieso von allen Seiten geprügelt. Werden sie auch bei dem, was die manchmal erzählen, aber Zeit, Geduld, Aufwendung, Liebe ist eben das, was nötig ist. Eben dann, manchmal helfen da eben nicht nur kleine Gesten, sondern man muss den Leuten da auch irgendwie raushelfen. Und wenn sie da so stark drin bleiben wollen, dann durchlebt man wahrscheinlich auch weiter Ängste und ist depressiv im Sinne von seiner Kultur, Sozialempfinden, seinem Ego, Identifikation mit sich selbst, was auch immer für eine extremale Gruppe das ist. Und wenn es denn nicht dienlich ist anderen, ne, sondern klar invasiv, aggressiv gegen andere. Und auch genau mit dieser Angst auch bestückt. Also, dass andere dich angreifen und dich überwältigen.
Ja.
Genetisch letztendlich so lächerlich, ne, weil der Planet ist so riesig.
Also, Angst gab es ja schon immer. Und du hast ja vorhin auch gesagt, manche Angst ist auch berechtigt.
Notwendig.
Ja, sonst hätten wir nicht die Angst vor dem Säbelzahntiger gehabt, würden wir jetzt heute, also unsere Vorfahren, würden wir heute nicht hier sitzen, ist ja so dieser schöne Satz halt, ne? Wir haben es überlebt, weil wir wussten, wenn der Säbelzahntiger kommt, müssen wir uns verstecken. Ja, das ist ja eine natürliche, gewachsene Angst. Ja, jetzt haben wir, ja, und immer so in Lauerstellung.
Ja. Bis wir gelernt haben, diese Angst eine Grube zu graben, ein Loch, wo sie selber reinfällt, bis nichts mehr davon übrig bleibt.
Genau.
Und
dann Unwissenheit. Also früher hat man, das habe ich mal von einem Motivationstrainer gehört, der sagt, alte Seefahrerkarten, kennst du ja. Da war oben immer so ein Drachen eingezeichnet. Das war das Land, wo man noch nicht war. Da hat man einen Drachen eingezeichnet. Drachen stand ja damals für Vorsicht, Achtung.
Das Ende so der Welt.
Ja.
Terra incognita.
Ja. Aber genau da liegt Wachstum, da liegt Potenzial. Da muss ich hin, da kann ich was bewegen. Und das ist ja das, was du jetzt auch sagtest. Man muss da Zeit aufwenden, man muss da Liebe aufwenden. Weil keiner ist schlecht geboren. Ja, weiß ich nicht. Aber bezweifle ich mittlerweile diese Aussage. Aber es ist schon das Milieu, oder wie ich vorhin gesagt habe, das Terroir. Ne? Oftmals
ja,
auch.
An der Stelle wieder wichtig, ja, wirklich, ja.
Wie man, wo man aufwächst, ja. Und klar kann ich immer pro und contra sein und kann vielleicht auch falsche Ausdrücke verwenden. Und assoziiere damit irgendwas, aber ich kann auch, sage ich mal, ein Stück weit zurücktreten und sagen, ja, der, die ist genauso alt wie ich, was ist da schiefgelaufen aus meiner Sicht? Ja? Und der andere, dann muss ich den aber fragen, dann weiß ich es, dann kann ich, wenn ich ins Gespräch komme, ne? Und ich kann vielleicht auch über gewisse Dinge aufklären. Ja, und ich glaube, Aufklärung ist ganz, ganz wichtig bei Ängsten. Was sind eigentlich so deine Ängste?
Ja, habe ich mir gestern, du hast die Frage gestern schon gestellt. Ich wusste, dass sie kommt. Ja, was sind meine Ängste? Also, ich habe 3 Nahtoderfahrungen, wobei ich zum Glück körperlich unversehrt geblieben bin. Das erste Mal bin ich als kleiner Junge ertrunken. Und ich will nicht so jetzt so episch reden, aber ich muss kurz machen. Ich habe wirklich die Himmelspforte gesehen und habe eine Stimme gehört, die nicht meine war, oder noch eine vierte in mir selbst, ich habe keine Ahnung. Die war auf jeden Fall angsteinflößend, aber auch vertraulich zugleich. Ich weiß, das ist, ne? Beides gleichzeitig. Und ich bin beim Freeclimben einmal beinahe abgestürzt.
Was?
Beim Freeclimben, also beim Freiklettern.
Ah, okay.
Und da habe ich mich selber mit mir reden hören in der Sekunde, in der das passiert ist. Ich habe eine 180-Grad-Drehung an einem freien Felsen gemacht und habe mit der rechten Hand noch so eine junge Birke erwischt, die mich noch rettet. Und das habe ich nicht mal mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. In der Zeit werde ich wohl, habe ich ausgesetzt und habe mich die Seele aus dem Körper stürzen sehen und mein Leben rückwärts gesehen. Was sich verbal gar nicht ausdrücken lässt. Das ist einfach nur so, als wenn das Gehirn einmal unter 10.000 Volt steht oder so, oder mehr, was weiß ich, ein Blitz durch dich durchfährt, also rückwärtig mein Leben gesehen und noch ein paar andere Dinge. Und dann stand ich trotzdem wieder an diesem Felsen. Leichter Schock, und aber weltbewegend für mich. Also was mein Bewusstsein mit Angstempfinden halt auch macht, weil es kriege ich ja das Gefühl, ich habe gar keine Angst mehr. Auf jeden Fall nicht mehr die Angst zu sterben. Also nichts zu sein. Den Tod akzeptiert. Fertig. Den habe ich eben gerade akzeptiert. Ich bin da hochgeklettert, die letzten 3 Meter, und habe den Tod akzeptiert. Ich werde sterben. Das ist gar nicht so schlimm. Das fühlt sich wie nichts an. Und dann fiel mir auch ein, das hatte ich schon mal. Und eigentlich habe ich geweint danach, weil ich da nicht hin durfte. Und natürlich bin ich noch mit Ängsten behaftet, wenn du mich an eine blanke Felswand stellst oder so. Habe ich schon Angst, runterzustürzen oder zu ertrinken oder sowas. Also eine archaische Überlebensangst habe ich. Aber Menschen gegenüber, ne, was du vorhin meintest, vielen Menschen, einzelnen Menschen gegenüber, ich stelle Fragen wie naives Kind, das ist mir mittlerweile egal, nicht so gut. Man muss wieder sensibler werden, habe ich mir irgendwann gedacht.
Ja.
Weil ich wirklich zu schnell, zu stark auf Ängste anspreche. Sie rieche quasi, ne, ich wittere das. Und das ist auch eine der Seiten, die sich bei mir dann gekehrt hat. Früher habe ich diesen Instinkt für die Ängste anderer Leute eben missbraucht. Ne? Nicht zu meinen Gunsten, aber um die Leute, um damit zu spielen wie eine Katze mit einem Wollknäuel, so nach dem Motto. Oder noch schlimmer, wirklich mit einem lebendigen Lebewesen. Und Katzen sind nicht zimperlich mit Mäusen, so nach dem Motto. Ne? Und das zu unterlassen, das wurde mir auch gesagt, dass diese Kraft, die man mir gegeben hat, diese Ängste, die ich ausstehen musste, ne? Und durch so eine Todeserfahrung überwunden habe, die sind nicht zum Spielen da und auf keinen Fall, um andere zu verletzen. Was ein Psychologe sicherlich auch kann, oder jeder Mensch kann das. Ne? Jeder hat die Kraft, den anderen sofort zu verletzen, wenn er die Worte richtig findet und auch noch riecht, der hat einen schlechten Tag und dann draufhaut.
Yeah.
Ne? Da muss man sein Ego zurücknehmen, sein... Was will man überhaupt? Man muss für den anderen da sein. Ne? Man muss manchmal nur zuhören, ne? Und wenn man so will, diese negative Energie vom anderen durch sich durch transzendieren. Das fällt mir seitdem einfacher, aber die Ängste werden seitdem nicht weniger, weil das einzigartige Leben, was ich habe, und ich bin sehr glücklich damit, wie ich bin, was ich bin und was mir dieser Weg gezeigt hat, habe ich immer umso mehr Angst, umso mehr ich liebe in dieser Welt, umso mehr Angst bekomme ich, es zu verlieren. Also wirklich. Und das kann man jetzt, das muss man positiv werden natürlich, also ich liebe das Leben,
ja, klar.
Und das verursacht Ängste, und insofern ist die Angst zu begrüßen, weil ich hätte mein Leben schon mal weggeworfen in dem Sinne. Also allein der Idee, da ohne Seil klettern zu gehen und so weiter, ist schon eine Selbstmordansage gewesen. Und es ist so, als hätte Gott oder noch was, ich bin nicht besonders gottgläubig, aber irgendwas weit hinter dem Vorhang mir noch mal eine Chance gegeben oder aufgepasst und mir nur kurz was gezeigt, aber mir gezeigt, du willst noch nicht sterben. Ne? Du brauchst dich noch und es braucht dich noch. Und dann hast du wieder einen Sinn im Leben
so tief da auch Depressionen waren. Und seitdem habe ich dann nicht mehr so das Gefühl, so lange depressiv zu sein oder da ewig drin festzustecken. Oder besser gesagt, ich kenne mich so gut. Und wenn ich dann aufstehe und auf eine Party gehe, treffe ich dich und dann läuft auch alles wieder blendend. Und keine Ahnung, es ist dann der Moment entschädigt.
Ja.
Eventuell tatsächlich für ein Leid, was man durchgehen muss.
Mhm.
Das kennt man aber auch aus dem Leben. Man muss manchmal durch die Wüste gehen. Da hoch zur Party kommen ist schon schwer. Wie Beduinenleben auf Kamelen kann man sich nicht vorstellen. Also physische, geistige Entbehrung haben, um dann ein kleines Glück für ein paar wenige Tage zu genießen, um dann doch wieder durch eine Wüste zu ziehen bis zur Oase. Ne?
Mhm.
So fühlt sich das dann psychisch mal an, sage ich mal.
Ja.
Ne? Wenn man, glaube ich, längere Zeit schlechte Laune hat, um es milde auszudrücken.
Ja, ja.
Ne? Man muss wissen, dass es die Oase gibt. Und man darf sich selber im Wüstensand nicht liegen lassen.
Ja,
sonst mal, das malt dich weg, wie erbarmungslos die Realität ist. Und du malst dich auch mit deinem eigenen Verstand und deiner eigenen Physis an allem kaputt, was hier ist.
Hm.
Also positiv. Ne? Wer Achterbahn fahren will, muss mit der Reibung der Reifen rechnen. Und die müssen auch ab und zu ausgewechselt werden. Es ist auf jeden Fall eine wilde Fahrt, die Achterbahn.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Du hast gesagt, du bist ja jetzt wieder klettern gegangen. Oder hast du gesagt, du bist da hochgeklettert?
Das ist nicht Freeclimb. Das ist nicht
aber trotzdem ist es ja ein Berg hoch. Für mich ist das nicht, also gibt das nicht viel Unterschied. Ja. Sicherlich kenne ich den Unterschied, aber ich sag mal, du bist ja, wenn ich den Felsen jetzt da sehe, du bist da hochgeklettert, würde jetzt jeder andere, viele andere sagen, mache ich nicht.
Entschuldigung, ich bin das Barranco hoch und das ist ein recht noch ein angenehmer Wanderweg, aber tatsächlich knickst du um, hast du einen Bruch oder rutschst du 3-4 Meter ab, ist da erstmal keiner die nächsten paar Stunden.
Genau, also das machst du wieder. Und dann hast du erzählt, die erste NATO-Erfahrung war dieses Ertrinken. Gehst du ins Wasser?
Ja, meinen Freunden ist das schon aufgefallen. Hier, ich gehe ins Wasser, ich habe keine Angst vor Wasser oder so.
Mhm.
Aber ich gehe hier selten schwimmen, tatsächlich, ja.
Ja gut, das ist ja, aber du gehst, du hast jetzt nicht die Angst jetzt davor, jetzt hier in so ein Wasser zu gehen.
Nee, das ist nicht, daraus nie resultiert.
Nie resultiert.
Nee.
Wie, also ich kenne das ja von einem Autounfall, sollst du ja auch gleich wieder einsteigen und weiterfahren oder dann weiterfahren, weil sonst hängt die Angst zu lange drin. Habe ich auch 2-3 Mal praktizieren müssen und wo andere sagen, dass du da noch fährst, ich hätte da Angst und so weiter, sage ich, ja, na klar, hatte ich auch Angst, aber wenn ich nicht gleich weiterfahre, dann, also nachdem die Polizei das erfinden hat oder wie auch immer, das Auto fährt noch, oder dann ein anderes Auto nehmen. Aber gleich wieder, das war meine Strategie in der Sache. Wie, brauchtest du da eine Strategie, irgendwie da rauszukommen? Irgendwie, oder?
Ich erzähle mal, ich hätte vorhin 3 Erfahrungen erwähnt. Ich hätte, glaube ich, nur 2 gehabt.
Ja, hattest du?
Ich erzähle mal 3 schnell hintereinander weg. Bei der ersten bin ich ertrunken, als ich versucht habe, lange zu tauchen beim Schwimmkurs. Und habe aus Versehen bei einem der, wenn die Lunge den Atemreflex hat, habe ich auch wirklich Wasser geschluckt. Und das muss mir irgendwo im Halse stecken geblieben sein.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass die Lunge komplett gefüllt war. Und dann fange ich an, wirklich dull im Kopf zu werden. Und irgendwas sagt nur blau. Und das ist das Blau, was ich sehe. Ich höre meinen Gedanken und bin dann in so einer Wolkenwelt, wo ich tatsächlich so ein Portal sehe.
Das blau.
Blau. Das ist das Letzte, was ich höre in meinem Kopf. Und dann wache ich wirklich direkt wieder auf und spucke das Wasser aus, weil der Bademeister mich wohl rausgezogen hat. Und das habe ich schnell bewältigt. Ich war nur noch, was übrig blieb, war die Traurigkeit, nicht rüber zu dürfen. Dass ich da wieder in der Realität war. Was ist passiert? Alle haben sich um mich gekümmert oder so. Das war wie so eine Schockbetäubung. Ich habe da nicht richtig drauf reagiert. Ich hatte nur diesen Gedanken, warum durfte ich nicht rüber? Warum bin ich jetzt so traurig? Bei diesem Dreher an der Felswand vermute ich, das war ein DMT-Ausstoß. Das ist eine Droge, die stoßen alle Zellen gleichzeitig aus, wenn der Körper in extremer Gefahr ist. Und daher kam wirklich eine visionäre Erfahrung. Ich fühle, wie meine Seele aus dem Körper fällt. Ich sehe gleichzeitig mein Leben rückwärts. Und mein visuelles Empfinden sieht, wie ich in eine blaue Libelle auf eine gelbe Sumpfdotterblume falle. Und mein
Sarkasmus, will ich mal so nennen, sagt in meinem Kopf noch, toll, Jan-Peter, das hast du gut gemacht. Du bist an der einzigen Stelle klettern gegangen, wo Steine sind. Wenn du da drüben klettern gegangen wärst, wärst du ins Wasser. Hättest jetzt noch einen Sprung machen können und wärst ins Wasser gestürzt, weil der ist recht tief, dieser See, da war so ein Baggersee. Und witzigerweise denkt noch was anderes. Wenn du so lange mit dir reden kannst, warum bist du noch nicht tot? Und gleichzeitig falle ich in diese Libelle rein. Und dann stehe ich aber auch schon an der Felswand.
Die Dotterblume.
Eine gelbe, ja, Dotterblume. Es gibt kein Lotus in Deutschland. Ne? Das sind diese gelben, dicken Blumen. Du hast eine blaue Libelle drauf. Das werde ich nie vergessen. Wirklich. Ich hab die Schuppen, ich habe die Augenfacetten dieser Libelle gesehen. Ich habe die Flügel gesehen. Es war wie ein Mikroskop, was ich ranzoome. Kann es nur gewesen sein, ich bin nicht gestorben. Real habe ich mich da oben gedreht. Also meine Sicht hat sich nach außen verzerrt, als wenn meine Seele darunter gefallen ist. Aber ich nicht. Und dann hänge ich an dieser Birke. Und da habe ich nicht viel gedacht. Ich bin recht arrogant darunter gestolpert und habe zu den Mädels, die gekreischt haben, gesagt, es wäre nicht mein Problem, wenn ich tot wäre. Ihr hättet meine Leiche da abkratzen müssen. Von den Felsen. Das war der Satz dazu. Also das war nicht die feine Tonart. Ich weiß auch nicht, was ich bekomme. Zum Glück gibt es den Zustand Schock.
Ja. Wir schieben es mal auf den Schock.
Wir schieben es mal auf den Schock. Und nicht auf den größten Wahnsinn alles Flügleimers. Aber beim dritten Mal bin ich auch beinahe ertrunken. Bin es nicht wirklich. Musste mich keiner rausziehen. Ich habe mich bis auf die allerletzte Scheißessenz meines Willens runterkämpfen müssen, archaische Kräfte entwickelt, um mich aus so einer Unterströmung an der Nordsee zu ziehen und bin gerade noch so rausgekommen und habe auch nur Wasser gespuckt, hatte ich schon auch so viel Wasser getrunken, das war unmenschlich. Und ich dachte nur, das ist die Bestie. Das ist die Bestie, die durch alles durchgeht. Das ist ein Moment, in dem willst du nicht sein, das ist eine archaische Angst, die spannt alles an, die verbrennt dich innerhalb von Sekunden, also als ein Treibstoff rausgepustet wird. Daran kann man sich tatsächlich besaufen, an dieser Angst. Deswegen,
welche
das Farbe? Adrenalin,
welche
Mischung aus.
Welche Farbe war da?
Eine Farbe kann ich nicht beschreiben. Ich habe da nur auf diesen Felsen gelegen und war erschöpft. Und da musste mit dieser Welle kämpfen, die mich gleich wieder reinzog. Ich bin nur noch raus.
Gab und keine Farbe?
Farbe habe ich da nicht gesehen.
Nee?
Nee. Nicht, dass ich mich daran erinnere.
Okay.
Ich will jetzt auch sagen, vielleicht ist Nahtoderfahrung an der Stelle auch ein bisschen übertrieben, aber das war auf jeden Fall der archaische Überlebenskampf eines wilden Tieres in einem Mensch, der sich für Menschen hält.
Nee, ich frage nämlich deswegen, weil bei den anderen beiden ersten Male war immer blau.
Ja, ich weiß. Meine Lieblingsfarbe ist grün und rot.
Ergibt das blau?
Nee. Blau ist eine der Primärfarben. Ne?
Okay.
Rot, gelb, blau, ja.
Ja. Gut, da hätte ja sein können, dass das, das da jetzt irgendwie...
Danke nochmal für den
Gedanken. Ja, ist ja, gut. Was ist für dich...
Das hat mich stark verändert und eher zu einem besseren Menschen gemacht als zu einem Darth Vader. Okay. Um das mal als diese kindliche Science-Fiction-Story nochmal reinzuziehen. Ne? Also anstatt mit der Angst rumzuspielen, hätte ich... Irgendwann habe ich mich daran erinnert, was mir gezeigt wurde und lass es mal gut sein. Mein Leben war auch an der Stelle ja schon mal weg. Es wurde mir komplett genommen.
Wie alt warst du da?
Als ich klein, also
4. Na, Schwimmstufe ist ja so 6 Jahre.
Ja, 6, 7 vielleicht.
Ja, 6, 7 Jahre.
Und später so 19, 20.
Mhm.
18, 19, 20.
Und kind, jugendlich halt, ne?
Und
da ist man...
Das andere kam, war mal mit 16, 17 so irgendwie
in meiner Nordsee. Aber da ist man ja noch. Ja, da ist man ja aber noch so im Kindesjugendalter, wo man noch spielt. Wo man vielleicht sagt, oh, das ist jetzt ein neues Spielzeug. Vielleicht war es das bei dir, dass du hier sagst, naja, guck ich mal, wie es da geht, mit der Angst zu spielen.
Viele suchen ja diese. In dem Moment. Die Pille, wo die Angst einfach verschwunden ist. Ne? Der einzige Moment, wo es wirklich mal verschwunden war, war der Tod. Na, es ist wirklich eine Erlösung von allen Ängsten, aber auch vom Leben, also von allem, was du liebst. Und das macht dann auch noch mehr Angst und noch mehr Liebe für alles. Das steigert sich in zwei extreme Richtungen, die Existenz ausmachen. Ne? Sein oder nicht sein, das ist ja die Frage. Und wenn man nur einmal ist, ist alles von immenser Bedeutung. Wenn man ewig lebt, dieses Leben, also auch als Ego, immer wieder beliebig wiederholt, dann ist auch alles bedeutungslos. Du kannst jeden Fehler wieder korrigieren. Und wenn beides gleichzeitig ist, kann man dazu neigen, depressiv rumzusitzen, weil es irgendwie alles gleichzeitig bedeutungslos und total von Bedeutung. Und jeder deiner Bewegungen, deines Egos, also ich im Körper, ist entscheidend darüber, was wird, was ist. Ist nichts, ist nicht unbedingt schlimm für andere, aber auch nicht gut. Und viele brauchen Hilfe, aber ist etwas durch dich gut, ist es genau das. Du bist gut, es ist gut, alles ist gut, das ist der Leben, das Leben, das Erleben. Und dir passiert dann auch, widerfährt auch Gutes. Das ist tatsächlich so ein bisschen altchristlich gebacken. Sei gut und Gott wird dir Gutes schenken. Das hatte ich als Kind auch alles gelesen. Aber das wirklich zu glauben,
muss man spüren.
Ohne dass der Pfarrer dich überzeugt hat, also das muss man spüren. Oder? Also Gott hat mich da auch, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, da ist ein Gott. Und um das noch anzuschneiden, vielleicht nochmal so eine visionäre Erfahrung, später so auf dem mystischen Weg, auch auf der Panorama-Party. Durch Tanzekstase hatte ich wohl sowas wie einen Vollkörperorgasmus. Das ist jetzt nicht wie beim Koitus, sondern eher wie das Herz hört auf zu schlagen für ein paar Sekunden vehement, also 10, 20, 30 wohl, weil ich mit meinem Körper so stark getanzt habe, so rhythmisch, dass die Muskeln das Blut pumpen und das Herz kommt dadurch zur Ruhe. Und dadurch, du denkst wirklich, du stirbst auch, was ist jetzt los? Du spürst das, dein Gehirn sagt, Moment, wir haben ein Problem, dein Herz schlägt nicht. Und das erzeugt einen Moment der Angst. Und wenn man durch den nicht durchgeht, mit Vertrauen, also was ist hier los, dann kommst du in Panik, Herz raus und du bist sofort wieder raus. Aber ich bin irgendwie bin ich drüber gekommen, weil in dem Moment hat sich, wie das im, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in der asiatischen Kultur irgendwo wird das beschrieben, das Herz ist ein Lotus und das blüht da und geht auf. Und ich glaube, das ist passiert. Es hat sich auch wirklich so angefühlt, als wenn das Magnetfeld meines Herzens aufgeht, während es gleichzeitig aber stillsteht und sich entspannt. Und dadurch werden starke Herznebendrüsen wohl auch angesteuert, die dementsprechend alles ausschütten, was man da dann auch fühlt. Und das ist eine unglaubliche Erneuerung und auch eine Befreiung von Ängsten gewesen. Ich bin da durch so einen Raum gegangen, in dem die Zeit stillsteht, in dem ich die Möglichkeit habe, jede meiner Bewegungen in Zukunft zu entscheiden. Nochmal, ne? Ja, und es war nicht einfach, diese Momente anzusteuern. Ich will sagen, das war pures Glück, was mein Leben betrifft. Ich kann keinem dazu irgendwas raten, irgendwas zu versuchen.
Nee, ich glaube, ein anderer würde das auch anders beschreiben vielleicht.
Ja. Aber du, ne, welche Ängste? Zum Glück habe ich irgendwann wieder alle Ängste zurückbekommen. Im Sinne von rationaler Menschenvernunft. Ich gehe nicht mehr klettern, ich will auch mich nicht mehr verletzen. Ich bin 40. Was soll der Scheiß noch? Ich habe wohl auch die Extremerfahrung gemacht, die man da sucht. Und das ist gut. Andererseits muss man auch fit bleiben und sich auch immer noch was trauen. Sonst bleibt ja auch nur Leere zurück, bevor man richtig alt wird und Zeit hat, das zu durchdenken, was man
hätte machen können.
Hätte machen können.
Ja. Das Schöne ist ja auch so, also ich habe ja vorhin gesagt, zu meinem 55. Geburtstag, also es war für mich nicht als junger Mensch, als Teenie, nicht wirklich irgendwie so ein Ziel, alt zu werden. Ja, und ich habe da auch gar nicht dran geglaubt und ich wollte es vielleicht auch gar nicht, ja, und aber irgendwann sind so Dinge im Leben passiert, wo ich einfach sah, das Leben ist so schön, und das war, glaube ich, so dieser Burnout, diese Anfänge der Depression, selbst im Kopf immer irgendwie so immer nur gemacht und gar nicht darüber nachgedacht, was ich so an Raubbau mit mir betrieben habe. Ja, immer irgendwo nur im Außen, nie im Inneren. Und ich glaube, aus heutiger Sicht war das mit der Firmeninsolvenz, der Burnout und so weiter, so ein Signal, wo ich dann angefangen habe, umzudenken. Und dem bin ich heute dankbar. Damals sah das anders aus. Da wäre ich lieber Vogelstrauß gewesen. Ja, man hat ja auch immer so die Angst, wenn man selbstständig ist, die Angst des Versagens, die Angst, man, im Nachhinein, du hast versagt. Ja, nö, das waren Dinge, die dazu geführt haben, das Terroir hat nur noch die Insolvenz zugelassen. Ja. Und heute mache ich viele Dinge halt einfach irgendwo anders, weil ich einfach sage, okay, gut, mein Körper spürt es ja auch, der Stress tut mir nicht gut, da bin ich nicht mehr ich. Mhm. Ja?
Ist so ähnlich wie mit dem Raum, in dem man sich entscheiden kann, wie man sich neu bewegt.
Genau.
Ein bisschen zwangsweise hergestellt, Insolvenz ist... Man kommt irgendwo von einer abwärts zeigenden Kurve und ab irgendwann geht es nur aufwärts.
Man braucht Ziele im Leben, man braucht Visionen. Man muss sagen, okay, das war jetzt. Hat, aus welchen Gründen auch immer, man muss da jetzt nicht irgendwie im Tiefen rumkramen, weil es ist ja eh gegessen. Ja, sondern dann irgendwie so, wie so ein Pilot, der so kurz vorm Absturz ist, so der die Maschine nochmal auffängt, ja, und dann erstmal da so lang hintrudelt, ja, und irgendwann, wenn der das alles ausgelotet hat, ja, so irgendwie, und dann sagt, naja, es funktioniert ja jetzt alles doch wieder, irgendwas war jetzt, weiß ich, irgendwie eine Verschiebung, und dann gibt er ein bisschen mehr Gas mal wieder so und dann hoppelt das mal noch so ein bisschen und dann gibt er nochmal Gas und dann geht das so langsam wieder nach oben, ja. Und da sollte man auch nicht ungeduldig sein. Ja, es ist wie neugeboren.
Ja, Hauptsache die Tragflächen sind
stabil. Also ich hatte damals schon so die Phase... Was soll ich jetzt noch machen? Das Leben ist vorbei. Ja, und da war ich damals so alt wie du, heute bist 40. Ja, und das ist aber Quatsch, das redet man sich ein. Ja, du musst dir wieder irgendwo was, das ist nicht einfach. Wenn du irgendwas siehst, du kannst nichts empfinden. Du siehst was Schönes und du kannst das nicht, du siehst das. Aber du kannst das nicht, die Schönheit nicht greifen.
Ja.
Und an diese Zeiten erinnere ich mich auch noch, ja, wo ich vor Dingen saß und ich wusste, das ist schön. Ich wusste, vorher hätte ich da dir runtergerasselt, was man damit alles machen kann. Ja, und du sitzt da und es kommt nichts raus.
Das Leben wird schal.
Ja.
Wie so ein Bier.
Ja.
Und ich denke, ein gutes Märchen dazu ist, oder ein Film, ein dauertes Buch, Die unendliche Geschichte von Michael Ende, wo das Nichts, ne, diese Dunkelheit, dieser Wolf, alles auffrisst, was schön und fantasievoll im Leben oder im Phantasialand in dem Fall ist. Ne? Das darf man auf keinen Fall zulassen. Also es muss immer ein kleines Kind in einem geben, was wie so ein Held dagegen kämpft. Ne? Und man wird den Kampf wohl verlieren. In der dritten Dimension wird man seinen Körper aufgeben müssen. Und wie ich auch herausgefunden habe und schon viele Mystiker vorher gesagt haben, man braucht keine Angst davor haben. Das ist wirklich interessant. Aber es aber kein Grund ist, früher sich zu wünschen, in den Tod überzutreten. Also das heißt, das leibliche Leben zu beenden. Da gibt es keinen guten Grund für. Und mag es tatsächlich noch die größte Leidens- und Bedauerungsqual sein, wo der Selbstmord dann auch angewendet wird. Ne? Also, ich weiß es nicht. Ich hätte hier einen Freund auf Gomera kennengelernt, der hat sich auch das Leben genommen und der hatte starke physische Schmerzen. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, ob es gerechtfertigt war, dass man sich wirklich das Leben beendet, wenn der physische Schmerz so unerträglich ist, dass du jeden Tag dadurch gemartert wirst in deinem Gehirn. Und dadurch letztendlich depressiv wirst, weil du kannst nichts mehr machen. Und aber der hätte noch schöne Momente gehabt. Und jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, hat er die Leute erheitert, zum Lachen gebracht.
Yeah.
Und er hat den Leuten so geholfen auch noch, den jungen Menschen. Und du hast diese Liebe noch drin gesehen. Ne? Und ich frage mich auch, was passiert ist, als er nach Deutschland zurück ist. Und wenn er doch diese Entscheidung getroffen hat. Obwohl er sich hätte hier mit uns wieder treffen können und weitererzählen. weil das Leben noch nicht raus war. Das sage ich dir gleich. Also der Mann war noch kernig genug.
Ja, aber also, du steckst da nicht drin. Und das ist ja.
Das ist nur die Psyche an der Stelle, die der Kern.
Und solche Menschen, ich kenne das ja auch von mir,
der Kern ist.
Die tragen eine Maske.
Das ist es wohl. Der Schmerz musst du maskieren. Ne? Du kannst nicht den ganzen Tag Aua sagen. Das hat er getragen, genau. Wie ein Mann, klar. Aber
früher hat man zu mir immer gesagt, der lacht noch, wenn das Haus brennt.
Ja.
Ich habe immer gedacht.
Ja, so. Ja, also der war schon recht grantig, aber das war doch Humor. Also,
ja.
Das ist humorvoll. Und der hat auch Enkelkinder und so. Auch noch im ganz jungen Alter. 6, 7, 8, 9 oder so. Und da wäre auch noch viel für ihn drin gewesen, sage ich mal. Ne?
Und aus deiner Sicht, aber aus seiner anscheinend nicht.
So pathetisch darüber geurteilt ist natürlich, weiß ich nicht. Ich sage das auch nur, weil Selbstmord ist ja per vielen Religionen und auch per Gesetz verboten.
Nee, in Deutschland hast du das Recht.
Ja, haben sie geändert, glaube ich. Das war früher mal nicht so.
Wann ist denn früher? 1800? Komm mal wieder an hier. Ja. Nein, du hast, das ist ja das Paradoxe.
Seltsam, ne? Dass der Mensch sich
da
selbst
verbietet. Du hast das Recht, in Deutschland A zu verwahrlosen.
Ja.
Na?
Davon mache ich oft Gebrauch.
Und du hast das Recht, zu bestimmen, wann dein Leben zu Ende ist. Ja. So, aber auf der anderen Seite, wenn jemand Suizidgedanken äußert, kannst du sofort, also du äußerst das jetzt hier, ich rufe die 112 an, ja. Notdienst, dann kommen die. Mhm. Ja? Dazu bin ich verpflichtet.
Ja, stimmt.
Mhm. Ja, aber der andere, so, und dann fragen die mittlerweile, weil sie jetzt keine Kapazität mehr haben, weil es ja auch eine Prozedur ist, jemanden da mitzunehmen. Wenn du jetzt dann sagst, wenn die hier reinkommen, nö, ist alles gut, das ist so, dies und jenes, dann stellen die nochmal noch eine Gegenfrage, dann sagst du, alles gut, dann fahren die wieder. Ja? Und ich gehe dann auch und dann nimmst du dir das Leben. Also ja. Ich möchte diese Verantwortung nicht übernehmen.
Interessanterweise macht allein diese Aussage, ne? Angst. Ne? Also wenn dir das jemand sagt, auch ein Wildfremder, wenn der vor dir steht und kommt auf dich zu und würde dir das jetzt ins Gesicht sagen, was denkst du dir da? Gehst du teilnahmslos vorbei oder bist du das Quäntchen, der Finger zeigt, der eine Moment, der ihm gerade helfen kann?
Ja.
Ist das der letzte Hilferuf, den gerade noch einer an dich
hat? Ja.
Wird wohl schon mal vorgekommen sein, ne? Wenn du einen auf der Brücke stehen siehst oder so. Und ich glaube, ich hatte auch immer ein oder zwei Leute erwischt, denen es nicht gut ging, die das ein bisschen so richtig zugegeben haben, aber offensichtlich geblutet haben. Und in den Momenten kannst du die Größe kaum erwarten, dass die dann genau das jetzt, dass du derjenige bist, der jetzt diesen Moment erzeugt. Oftmals hat man vergebliche Gespräche. Das ist viel Wasser auf dem Mühlstein. Und man weiß nicht, wie der Dreh dreht.
Ja, das ist.
Da bleibt am Ende immer Eigenverantwortung über. Aber das ist kein Grund, beim gleich weiterzugehen. Weißt du?
Ja.
Du bist verpflichtet zur Hilfe. Aus irgendeinem guten Grund.
Also, ne? Ich sag mal, in dem Moment ist derjenige, ist dein Gegenüber ja, der das äußert, das ist ja schon Stärke.
Oder der letzte Hilfeschrei.
Aber es ist Stärke, dann es rauszuschreien, ich brauche Hilfe. Also nicht so, ich brauche Hilfe, sondern ich will mir das Leben nehmen. Ja? Also da sollte man zumindest sagen, alles drumherum ist jetzt erstmal Stopp. Und ich höre da jetzt mal zu, was steckt da jetzt wirklich dahinter? Ja,
viele wollen es auch gar nicht wirklich. Ne?
Oder viele wollen es nicht, aber ich sag mal, die
sind noch davon abzubringen.
Ja.
Und da hat man ja auch schon vieles Gutes von gehört. Ne? Leute, die wieder zurückgetreten sind von der Entscheidung.
Ja, weil da vielleicht gerade jemand war, der, zu dem sie dann auch einen Zugang hatten. Also es bedarf ja wirklich dem Mut zu sagen, hey, es geht nicht mehr. Und trotzdem vielleicht die Angst zu haben, zu sterben. Oder, ja. Und ich stelle mir das nicht einfach vor. So ein Suizid. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich suizidieren sollte.
Weil es gegen die archaische Angst, die der Lebensquelle in dir selbst, weil es dagegen widerspricht. Ne? Die meisten, die es tun, haben psychologisch krasse Erfahrungen hinter sich oder körperliche Schmerzen.
Ja.
Also Kriegsgefangenschaft und noch andere Extremalzustände, Folter und so weiter. Spastiken
als Rollstuhlfahrer? Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen.
Ja, so viele Gründe. Ne?
Ja.
Einmal einen schlechten Tag im Leben zu erwischen, wo man an sich selbst versagt, den Willen nicht findet, den Mut nicht findet. Denn auch glaubt, da ist kein Gott. Ne? Ob es den jetzt gibt oder nicht, hilft vielen Leuten. Manchmal auch eine Einbildung. Wenn die Angst eine Einbildung ist, dann ist es vielleicht auch so einfach zu überwinden. Sich einfach was anderes einzubilden. Also als Bild, wirklich bildlich zu machen. Das ist nicht das Bild, so wie ich mich sehen will heute. Das ist nicht das Bild, was ich überhaupt von mir hatte. Um ein komplett neues Bild zu entwickeln. Ich kenne die ganzen gängigen Therapieverfahren ja nicht bei diesen unterschiedlichen Ängsten oder Depressionen oder Phobien, also so richtig, so richtig physisch sitzende Ängste, wo man das im Gehirn ja auch schon gemessen hat, glaube ich, dass dann die Angstareale überproportional anspringen bei Leuten, die eine Arachnophobie haben, also so vor Spinnen oder so Angst haben, ne?
Und man, die Spinnen noch, oder?
Ja, das kann man sich nur so vorstellen, dass es wirklich, was ist denn mit dir jetzt los? Von einem auf einander mal. Und da triggert irgendwas. Und du hast ja auch beschrieben, diese Trigger kann man sogar willentlich pflanzen, Systeme machen das, Menschen machen das, bewusst, unterbewusst. Und es widerfährt einem im Leben halt auch einfach irgendwas, was einem Angst macht. Und dass sich vielleicht auch über Generationen in der Genetik auch noch manifestiert, Hungersnöte, starke Überlebensängste in Eiszeiten und so, die Forscher sind ja auch in sowas dran.
Mir macht zurzeit die Verdummung, die Verblödung, mächtig Angst.
Dann müssen wir uns darüber keine Sorgen machen, wir werden es bald nicht mehr wissen, was uns alles Angst macht.
Ja, das Schlimme ist, wir haben da noch eine vernünftige Schulausbildung und eine vernünftige Erziehung. Ja, also das ist...
Was ist vernünftig?
Ja, was ist vernünftig?
Die ist genauso angstbehaftet, ne? Also...
Vernünftig ist zumindest erstmal der Umgang mit anderen Menschen. Soziale Kompetenz.
In der Schule musst du dich den meisten Ängsten stellen.
Definitiv.
Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Schule. Versagensängste, Notenängste, die ersten Liebesängste da mit 16, 17. Will die mich, will der mich? Und
vielleicht.
Das zu schreiben war immer schon eine Angst. Ne, die Frage zu stellen, das zu provozieren, diesen Moment dann so endgültig zu machen in diese drei Einkreuzkisten. Und wie dem auch sei, manchmal ist es besser, keine Antwort zu verlangen. Aber die Angst davor sollte man trotzdem nicht haben, mal zu fragen. Sonst hätte man auch nicht rumgeknutscht oder man hätte seine Schwächen nicht gekannt im sozialen Umgang oder Konzentrationsfähigkeiten. Aber die Kinder machen sich auch selber Angst mit ihren Sozialgefüge, das Ausgrenzen in Gruppen, die falschen Klamotten.
Das ist sehr schlimm.
Das ist, steckt in der Natur des Menschen. Mit seinen eigenen Ängsten zu spielen und dem Gegenüber. Und ein paar vielleicht auch soziopathisch, narzisstische, egoistische, kapitalistische, wie man es alle beflecken will, Menschen, die es wohl gibt, die können das genauso gut wie Michael Jackson tanzen oder keine Ahnung was. Also es gibt Leute, die sind in allem mal richtig gut. Da gibt es immer so Experten. Und vor solchen Leuten hätte ich Angst, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Die alles können?
Ja, wirklich durch. Also intuitiv, instinktiv so, und auch noch, wie du sagst, gebildet sind und wahrscheinlich in der oberen Spitze von Politik und Wirtschaft sitzen, deswegen. Ne, Raubtierverhalten und so, ne, Egoismus, also wirklich. Und dennoch gepaart mit diesem Selbstüberzeugung von, das ist alles richtig so.
der Egoismus, der, ne, yeah, wie alles läuft, immer yeah, weiter, eben die helfende Hand nicht zu geben. Oder wie man auch dran geforscht hat, super altruistische, reiche Leute, ne, die alles haben und total viel geben könnten, ne, warum die so viel geben, um sich quasi so eine Selbsterlösung zu, yeah, wirklich zu erschaffen, damit du darüber nicht in Ängste und Verzweiflung geraten musst, dass andere Leute immer das dich nicht mögen, weil du so viel Geld hast und du selber gar nicht erklären kannst. Also bei A hast du schon geerbt und B hast du einen riesigen Konzern, den kannst du auch einfach nicht kaputt machen. Ne? Und ja, die stecken auch in ganz anderen Ängsten drin. Und die Otto-Normalverbrauchergesellschaft, 80-90% der Welt sind ja nicht so reich wie die 10 oberen Prozent, reflektieren super viele Ängste in die rein und denen gegenüber. Weltverschwörungstheorien, Politik ist sowieso immer schuld, der Kanzler Olaf Scholz, keine Ahnung, wer es all immer gewesen sein soll, das sind nur Sündenböcke. Und da kannst du von Glück reden, wenn die nicht so eine Angst haben. Weil dann machen die nämlich Krieg oder die steuern eine ganze Gesellschaft so nach und nach in die falsche Richtung. Und manchmal steht da dann auch nur eine Frau oder ein Mann in der Politik gegen ein ganzes Volk. Mhm. Und da erwartet man, dass alle Ängste durch den einen reflektiert, aufgefangen, ne, und wie von einer deutschen Bundeskanzlerin dann einfach salopp beantwortet werden, mit einer Ruhe und Geduld, wo jeder dann seinen Angstmoment mit einmal überwindet. Ich glaube, das hat die Frau, die auch auf Gomera im Urlaub gemacht hat, sehr ausgezeichnet. Dass man sich aufregen konnte danach, dass man das auch nichts passiert, aber irgendwie auch nicht aufregen konnte, weil nichts Schlimmes passiert und die Angst war da, aber irgendwie noch nicht berechtigt und bleiben wir mal ruhig, wir machen das. Ne?
Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Ja. Wir schaffen ja. das. Du hast doch die Hände gerade so.
Ja, ja, das war Spaß dafür. Ja,
ja. Ja.
Ne?
Also ich sag das nur, weil.
Da konnte ich mich nicht aufregen damals, Politik ist ein doofes Thema, aber da konnte ich mich nicht aufregen, ich konnte aber auch keine Angst mehr haben. Ich dachte, die schaukelt das Schiff schon. Und danach hat das Schiff überhaupt erst geschaukelt mit diesem Hamburger, sag ich mal so.
Ja.
Anekdotisch hier.
Ja.
Ja. So kollektive Angst und Nationalbewusstsein, wenn es irgendwem dienlich ist, sind wir auch von abhängig und dass das nicht aus dem Gefüge gerät. Volksdepression, Börsendepression, da gibt es ja allen Scheiß.
Ja.
Wenn die Leute Angst haben, gehen die Werte runter. Warum?
Wir kommen langsam zum Ende. Die zweite Stunde ist schon wieder fast.
Schade, jetzt habe ich gerade erst angefangen.
Ja, Teil 2 bis 756 folgt im Podcast-Format.
So viele Episoden wie Star Wars, das sage
ich. Genau, das schwöre ich hier. Ich habe hab dir die Frage außerhalb schon mal gestellt. Habe sie mir jetzt zweimal notiert aus unserem Gespräch heraus. Und die würde ich dir jetzt gerne noch zum Abschluss stellen, weil ich mich das auch frage, was ist für dich Seele?
Seele. Jedes Wort ist warm. Das hat mein deutscher Dichter gesagt. Also, wir beide sind überzeugt davon, dass wir auf Stühlen sitzen. Nenne ich das aber Chair, was jetzt Englisch ist, kommen wir schon nicht mehr so richtig auf den Nenner. Und der eine versucht das Leben lang, den anderen davon zu überzeugen, sein Wort zu benutzen. Seele ist ein Wort und was dahinter steckt und was an dem Tag da aus mir rausgefallen ist oder welche Stimmen zu mir sprechen, da darfst du auch nicht viel von reden, dann wird man selber verrückt und die Leute werden verrückt. Es wird so in der Literatur als feinstofflicher Körper beschrieben, mit so einem Rest von Identifikation. Also, ich bin noch was, aber nicht das Ego, ich bin nicht Körper, ich bin nicht mein Ich, ich bin auch nicht mehr meine Erinnerungen und ich bin vielleicht eine Bewegung, eine Richtung, eine Farbe, eine Energie. Ich stehe für auch nur eine einzige Sache im Universum und alles andere kann ich überhaupt gar nicht gut. Aber ich bin halt rot und ich werde wütend, wenn das und das passiert. Dann sage ich das in Ordnung und ich bin rot als Seele, als Farbe, als Auren, Aura, gibt es ja auch so mystische Dinge. Dann bin ich sehr liebevoll und bin genau an der Stelle richtig liebevoll, wo es sein muss. Und vielleicht funktioniert es so. Am Ende sagt man ja, das Licht war das Erste. Durch das Wort Gottes klang Licht und vielleicht sind wir alle nur Farben. Aber sowas ist also eine. Ja.
ein Wort reicht dafür auch gar nicht aus.
Ne, glaube ich auch. Das, ja. ist, das ist
ein Gefühl von sich selbst.
Das Seele. Ist Seele, ja.
Aber ob das irgendwo herkommt, irgendwo hinwandert, irgendwem dient, ob es mir gehört, da wäre ich mir nicht so sicher.
Ja.
Wenn das, der Satz schon mit vielleicht anfängt, dann ist das ja schon zu philosophisch.
Vielleicht.
Ja. Erfahren wir es irgendwann nochmal.
Vielleicht erfahren wir es irgendwann mal. Ich würde es mir wünschen, weil ich habe mich da auch mal ein Stück weit... Ich habe auch noch keine Antwort. Aber mich interessiert es. Aber wir werden weiter fragen. Ja.
Ist auf jeden Fall das kleine Quäntchen, was man braucht.
Definitiv. Sollte man haben. Jan-Peter, wie war das für dich heute? Du hast das letzte Wort als Protagonist.
Als Protagonist, ja.
Ja.
Was soll ich sagen? Ja, vielen Dank, Thomas, dass du mir eine Plattform gibst. Mal was darüber zu erzählen, was ich auch mal erlebt habe.
Ja.
Und vielleicht hilft es auch nur einem einzigen Menschen, eben dieses Quäntchen, das ist ein seelisches Herz, aber die Seele anzustoßen, um einen Schritt weiter nach vorne zu gehen, aufzustehen und irgendwas zu machen. Ne? Mit dem Leben, was in einem steckt und was Sinnvolles zu machen. Das würde ich mir ja wünschen aus dem Gespräch. Das wäre ja schon fantastisch. Mhm. Und für mich persönlich war das so.
Schöne Erfahrung.
Das erste Mal, dass ich wirklich in so ein Mikrofon gesprochen habe, aber
ja.
So bewusst.
Ja, ohne dass du schreiben musstest.
Ja.
Es auch für die Nachwelt aufgehoben wird. Ja, es ist ja immer so. Man hat ja so, das haben wir ja im Vorgespräch so gehabt, so der Geistesblitze und man findet dann keinen Google-Schreiber oder hat jetzt nicht die Zeit irgendwo aus Handy nicht dabei zum Einsprechen und dann ist es weg und dann ärgert man sich.
Ja? Ich sagte ja, alles ist von Bedeutung. Oder auch gar nicht.
Mhm.
Aber die Dinge, die in Steine gemeißelt wurden, die würde ich mir zweimal angucken.
Mhm.
Das würde ich als Letztes sagen.
Gut. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit, für dein Arrangement. Schön, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns begegnet sind, dass wir ins Gespräch gekommen sind und dass es Türen öffnet. Also für mich hat das, die Gespräche mit dir öffnen für mich Türen und dafür möchte ich dir Danke sagen. Du guckst jetzt sehr, sehr, sehr skeptisch, aber...
Weil ich mein letztes Wort nochmal ändern wollte?
Ja.
Das ich würde sagen, hör zu, ich habe ja auch von den Türen vorhin gesprochen, durch die ich selber gegangen bin. Ne?
Mhm.
Und eine junge Frau und eine Familie, die haben mir ja durchgeholfen, weil die haben mich auch in so einer schwer depressiven Zeit in so eine heile Welt genommen. Ne? Und der Schlüssel ist Liebe. Mit dem kommst du durch jede Tür.
Okay. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Monat wieder, im Mai. Thema suche ich mir noch, kann ich noch wählen zwischen zweien. Ich muss bloß schauen, welcher Protagonist Zeit hat dann für mich. Und ich, wie gesagt, sage nochmal vielen herzlichen lieben Dank und wir werden den Abend noch schön hier irgendwo genießen bei schönem Wetter. Haben wir uns verdient, weil so eine Sendung ist ja auch immer Zeit. Aber das machen wir gerne, um aufzuklären. Und ja, wir machen jetzt einfach nochmal Musik ein bisschen zum Ausschillen. Und bis demnächst. Lasst es euch gut gehen. Und ja, wie sagt eine Freundin immer, mach was. Bis dann. Tschüss.